Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast mit der Nummer 6. Ja, es gibt mich noch, ich bin nicht in den Sphären verschwunden, aber mein Aufnahmegerät ist scheinbar ein bisschen schwarzmagisch und dachte, ach, ich zerfresse einfach mal alle Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und natürlich, wie ein guter Anfänger im Podcasting, habe ich natürlich keine Sicherungsspur gemacht. Das war natürlich sehr toll. Ich entschuldige mich hier bei Jens Ballerstedt und Jens Ulrich, dass leider die Aufnahmen kaputt sind. Ich habe euch zwar ja schon gesprochen, wir werden das nachholen. Aber wo wir schon bei schwarzmagischen Sachen sind, werden wir heute ein wenig über Dämonen sprechen. Es gibt ja bald von Ulysses ein neues Werk rund um Dämonen. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der die aventurische Zeitgeschichte gefühlt studiert hat, den lieben Frosty. Hi, Frosty.
Ja, moin moin, einen wunderschönen guten Tag. Ja, tatsächlich, ich glaube, ich habe sowas wie ein Bachelor oder wie ein Master in Zeitgeschichte. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskitzeln können, aber ja, stell einfach deine Fragen, wenn du irgendwas wissen willst, und ich hoffe dann, dass ich sie beantworten kann. Und gerade jetzt auch Erzdämonen oder Dämonen wirken, ist so eins meiner Lieblingsthemen, finde ich ganz hervorragend.
Sehr gut. Kannst du noch ein bisschen was über dich sagen, denn du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in der DSA-Szene.
Ja, weiß ich nicht genau. Also ich habe unter anderem jetzt seit fast 3 Jahren habe ich einen YouTube-Kanal, mit dem ich nicht nur Actual Plays aufnehme, also meine Spielrunde, die ich dann am Sonntag immer spiele, sondern ich mache da auch Spielleiter-Tipps und Rezensionen, nicht nur zu DSA, aber auch eine ganze Menge. Ich habe mittlerweile auch einen eigenen Podcast, da spreche ich über Welten, erkläre die so ein bisschen, warum sollte man Engel spielen, warum sollte man Mutant spielen, warum sollte man DSA spielen, und da erkläre ich mit ein paar Freunden dann so die Welten. Auf die Regeln gehe ich da gar nicht ein, aber ja, ich mache eigentlich irgendwie alles und nichts und blogge und ja, also was man eben mit den neuen Medien so alles machen kann.
Er stellt sein Licht schon ein bisschen unterm Scheffel, würde ich sagen. Also wer gefühlt, ich weiß nicht, jeden Tag ein Video released, der hat schon mehr drauf, sag ich mal, so ein bisschen hin und her. Also du machst schon allein deine ganzen Actual Plays etc., die du gerade machst, die sind ja auch Wahnsinn. Also das ist ja auch jenseits von Gut und Böse, da bist du ja irgendwie bei Folge 600 irgendwas schon, oder?
Oh nee, das sind noch mittlerweile noch mehr. Also ich habe angefangen vor, wie gesagt, fast 3 Jahren. Da habe ich einfach mal gesagt, hey, wir spielen so viel DSA, lass das nochmal aufnehmen und dann anderen Leuten zeigen, wie toll Online-Rollenspiel aussehen kann. Also wir setzen uns dann nicht wie das Gasthaus zum rollenden Würfel, setzen wir uns an einen Tisch, sondern wir machen das alles online, dann mit viel Software, und da leite ich dann am Sonntag 5 Stunden und cutte das dann immer in halbe Stunden Parts, weil man das dann in meinen Augen schöner lesen kann, beziehungsweise sehen kann, genau. Und ja, deswegen kann ich eben, wenn ich 5 Stunden leite, gecuttet in 30 Minuten, kann ich dann jeden Tag eine Folge rausbringen. Und ja, dadurch kommt das einfach, dass ich jeden Tag dann eine halbe Stunde raushau und mittlerweile da auch schon den einen oder anderen habe, der sich dann auch auf die Folgen freut und stetig mitschaut.
Ja, das kann man einfach nur empfehlen. Frosty Pen and Paper, glaube ich, ist das, oder?
Genau. Frosty Pen and Paper online. Also ihr werdet das über YouTube, werdet ihr das sicherlich finden. Das sind, lass mich nicht lügen, das sind fast 1000 Folgen. Da hatte neulich ein Redakteur von Nunzio Volo von Nandurion, hatte das dann sogar zusammengerechnet. 600 Stunden Spielzeit und 1000 Folgen sind das wohl mittlerweile. Ich habe da selber gar keinen Überblick, aber das wurde mir so zugetragen. Und das war schon ganz schön beeindruckend, auch für mich, wo ich dann dachte, viel Zeit reingesteckt.
Ja, aber es rentiert sich. Du bist ja auch einer der größten YouTuber in Deutschland zu Pen & Paper. Ihr habt ja auch, wie heißt das? Pen & Paper Tube?
Nein? Genau, Pen & Paper Tube. Vexarius ist natürlich auch noch mit dabei. Der ist noch ein bisschen größer als ich. Der macht ja seine News. Dann haben wir noch Ben & Paper mit dabei. Gut, und jetzt Orgenspalter kennt, glaube ich, sowieso jeder. Mit denen kann ich mich aber auch nicht messen. Zumindest noch nicht. Schauen wir mal, wie weit das geht. Aber wir haben da so ein kleines Konglomerat aus YouTubern, aus Podcastern zusammengestellt. Und da kann man dann durch die Bank alle Rollenspiele finden, die man so sehen möchte. Gerade wenn man auch keine Ahnung hat, wie das System so ist und was man da erleben kann, dann kann man da mal sich umschauen, so ein bisschen reinschnuppern und dann überlegen, ob das was für einen ist oder nicht.
Ja, das fand ich auch spannend. Ich habe ja meine Auszeit auch genutzt, um mich in verschiedene Rollenspielsysteme einzuarbeiten. Also was wie Baring Capes oder sowas, das beim Uhrwerk erschienen ist. Oder viele auf Instagram haben ja schon ein bisschen Angst gehabt. Hört der aventurische Podcast jetzt auf, weil Tim irgendwie gefühlt einfach mal das komplette Verlagswerk von Ulysses gekauft hat zu D&D. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen schwach geworden. Also ich bin ja jemand, der Kämpfe sehr ungern spielt in DSA. Und ich muss sagen, gerade als Spielleiter fühle ich mich bei D&D sehr viel, ja, muss ich sagen, sehr viel einfacher und sehr viel leichter, weil ich halt nicht gefühlt das Werk von 30 Jahren irgendwie im Kopf haben muss und mir überlegen muss, Moment, wenn ich jetzt den NPC töte, könnte der irgendwas mit der aventurischen Geschichte zu tun gehabt haben? Ah nein, ja, sehr gut, dann kann ich ja weitermachen. Das ist so ein bisschen, was mich ein bisschen erdrückt. Ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt. Ich werde auf der Redcon 2 Spiele leiten. Wie das ist mit richtigen DSA-Kennern, wenn da jemand kommt, der jetzt weiß, was ich nur die letzten 5 Jahre DSA-Geschichte so ein bisschen sich eingelesen hat. Das wird spannend. Also da muss man sagen, dass D&D halt wirklich schön, weil du liest einfach das Quellenband, was weiß ich, zu Waterdeep. Und dann kannst du halt wirklich aus meiner Sicht SL machen. Wenn du jetzt aber irgendwie ein Abenteuer wie die Theaterritter spielst und hast keine Ahnung vom Bornland und du hast Spieler, die Ahnung haben, glaube ich, wird es als Meister nicht ganz so lustig.
Ja, ah, dieser Bronjar aus der Festung XY, da ist doch damals vor 20 Jahren das und das passiert und warum spielst du das denn nicht an? Ich weiß das doch. Ah, du bist ein schlechter Spielleiter. Genau.
Nein, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Problem, was man halt im Gegensatz zu anderen Rollenspielsystemen hat. Also zum Beispiel Shadowrun ist mir ähnlich gegangen. Ich habe mir auch Shadowrun angeguckt und es ist eine mega geile Story. Ich bin dazu gekommen, weil ich gesehen habe, es gibt irgendwie München Noir. Das heißt, es gibt wirklich eine Regionalspielhilfe zu Shadowrun für München, wo halt auch wirklich, was weiß ich, zum Beispiel die Münchner Rückversicherung wirklich einer der großen Player dann auf einmal ist, wo ich halt mega geil fand, weil es halt eine richtig gute Immersion gab. Aber irgendwie gefühlt nach 6 Büchern bei Shadowrun und dann fehlen mir noch 28. Das sind halt echt schwierige Systeme. Ich glaube, für die Immersion ist sowas wie DSA und Shadowrun wirklich toll. Wir werden ja heute auch über Dämonen einen ganzen Podcast füllen können. Wenn ich mir da Hexen 1733 angucke, habe ich halt da 20 Seiten. Das ist sehr viel einsteigerfreundlicher natürlich. Aber hat halt auch nicht die Tiefe. Also bei D&D mache ich halt ein Abenteuer, kann aber auch einfach sagen, hier ist ein Verlies. So, gehst du jetzt mal hin. Boah, der geht mir jetzt heute mega auf den Keks, der Typ. So, ein Drache. Und du musst nicht erklären, warum da ein Drache ist. Der Drache ist einfach in deinem Dungeon und niemand hinterfragt das. Wenn du jetzt, glaube ich, irgendwie ein Lindwurm irgendwo hinstellst ins Bornland.
Ja, 10 Kilometer neben Gareth. Hä, was macht der jetzt 10 Meilen daneben? Also, das kann ja gar nicht sein.
Genau, das ist halt das, wo ich sage, da ist DSA natürlich sehr viel tiefer. Aber als Spielleiter durchaus schwieriger zu spielen. Also ich respektiere da wirklich jeden Spielleiter, der Shadowrun und DSA spielt, weil es ist nicht einfach, wenn man eine Runde hat von Leuten, die Ahnung haben. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Frau geleitet, die DSA-Einsteigerbox. Ja, mega cool, Weiden. Ich liebe Weiden. Ich hätte liebend gerne Weiden angefangen. Da ist nichts. Das ist irgendwie, ja, mittelreich und schön.
Ja, howdy Freunde. Ich bin auch ein großer Freund von Weiden.
Ja, es ist aber wirklich so. Du kannst halt da einfach aufspielen, weil du sagst, ja, stell dir das vor wie das Münchner Umland. Okay, ich habe das verstanden. Und das ist halt viel einfacher als zu sagen, so, wir sind im Bornland. Ja, was ist das Bornland? Ja, das Russland. Ist schwierig.
Ja, komm, ja, ist es Russland.
Ja, aber es ist auch viel grün.
Ja, genau.
Manchmal in den Theaterrittern. Also, ich habe mich halt bei den Theaterrittern, und es tut mir auch um die Theaterritterkampagne leid getan, ich hasse halt das Bornland. Ich hasse es abgrundtief seit den Theaterrittern, weil es mir nur auf den Keks geht. Wir haben halt 3 Abenteuer nur im tiefsten Winter gespielt, wo du überhaupt nichts machen konntest. Ja. Jetzt bist du irgendwie gefühlt im Frühjahr, wir sind ja, glaube ich, bei dem grünen Zug und ich mache 3 Kreuzchen, wenn ich da durch bin. Und ich habe mir jetzt Donnerwacht 1 gekauft. Oh, das Abenteuer macht mir jetzt schon Spaß. Also, Theaterritter hat einfach wirklich Pech gehabt, dass sie da einen Mr. Turkleton getroffen hat, der keine Ahnung von Aventurien hatte,
ja,
der
keine Ahnung von Bornland hatte. Das Regionalwerk dazu ist ja auch noch nicht draußen. Das ist halt für die Einsteiger, die jetzt die erste große Kampagne in die Hand nehmen wollen, ist auch ein bisschen schwierig. Da warten wir mittlerweile noch drauf. Aber ich bin auch kein Freund vom Bornland, ganz generell vom Eis nicht. Also wenn du eine 6-teilige Kampagne schreibst, dann würde ich auf alle Fälle irgendwas in oder um Al'Anfa machen, um Kunchom, um Maraskan, einfach weil du Strand hast und Wolken und Paradies und, weiß ich nicht, Palmen. Und das ist einfach so, wo ich mich einfach 6 Abenteuer lang hinfläzen kann und das einfach genieße.
Ja, also ich bin ja zum Beispiel sehr gespannt auf die Sternträger. Also ich habe jetzt auch mit der Feliasson-Saga angefangen, bin jetzt beim ersten Buch und Oh, hab ich Bock darauf. Oh, habe ich Bock auf diese Elfenkampagne, was man so auf dem KLK gesehen hat. Und jetzt auch in den letzten Livestreams. Das wird, glaube ich, die geilste Kampagne für DSA 5.
Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bin jetzt auch durch Nico Hoch so ein bisschen gehypt worden. Den habe ich auf der Nordcon getroffen und der hat mir da auch schon nicht wirklich was erzählt, aber eben angeteased. Und ich werde die dann auch lesen und verschlingen und dann sicherlich auch irgendwie rezensieren.
Ja, das wird spannend. Also da sind, glaube ich, Alex und Nico wirklich sehr gemeine Menschen, weil die schaffen immer einen so zu hypen, aber nichts zu erzählen. Ich frage mich, ob das da so einen Fernkurs bei Ulysses gibt. Wie mache ich die Fans heiß, um ihnen zu verraten, was kommt?
Ja, genau. Dann haben sie jetzt auch neulich Bernhard Hennen nochmal eingeladen im Livestream. Der hat ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Der ist ja auch der Autor von der ersten großen Elfenkampagne, als es dann um Filiason ging.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, nach den etwas schwierigen 2017 und 2018er Jahren ist, glaube ich, 2019 so ein Jahr, wo wir, glaube ich, mal zurückblicken werden, ein paar Jahre, und sagen würden, das war ein geiles DSA-Jahr. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, was wir mit den Regionalspielhilfen machen. Da haben sie auch dazu gelernt, nicht mehr zu kommen und zu sagen, hey, ihr bringt 3 Regionalspielhilfen raus. Wie viel sind rauskommt? Keine. Oh, schade. Mit Aranien, das wird spannend. Ich habe ja ein Buch lektorieren dürfen, die Rüstkammer. Und es wird so viele geile Waffen geben. Es wird so geile Waffen geben. Auch die Texte sind super geschrieben. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Das wird richtig gut. Und auch Aranien gefällt mir mal wirklich, weil es halt was anderes ist. Wir hatten jetzt die Flusslande, wir hatten Andergast und Nostria, wir hatten Albernia, glaube ich. Genau, Albernia war das, und Siebenwindküste.
Ja, war alles und irgendwie sehr gleich, ne? Alles
genau, sehr europäisch. Genau, sehr viel Wald und sehr viel Grün. Und da bin ich gespannt. Und vor allem jetzt, wo ja auch ein bisschen rausgekommen ist, glaube ich, vom Johannes. Es gibt ja zum Beispiel jetzt für Fex Geweihte ein paar coole Spezialzauber, also irgendwie, glaube ich, kann man sich jetzt zum Lux machen und sowas. Also spannend, da freue ich mich drauf. Mit den Geweihten tun sie auch derzeit sehr wenig sagen. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man sich so alles andere anguckt, ich glaube einfach, es wird so einen kleinen Götterkrieg geben und ich glaube, dann wird es erst Sinn machen, dass dann ein Geweihtenband rauskommt mit den neuen Göttern oder mit veränderten Göttern. Es gab ja auch Naturion, glaube ich, in der Havena-Spielhilfe, glaube ich, ne? Das Naturion.
Also Götterkrieg wird es auf alle Fälle geben, der ist ja angeteased, das Kamakotheon, das läuft ja aktuell und damals mit dem allerersten Roman zu DSA 5, das war glaube ich der Sternfall oder irgendwas mit Stern.
Sternlehre,
danke. Den habe ich auch gelesen, das waren ja ganz viele Kurzgeschichten aneinander und war der gut, also viel durcheinander, aber hat mir richtig gut gefallen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt aus dem Unterbogrodend wieder rauskommt. Chinx, die haben ja mittlerweile ganz viele ins Herz geschlossen. Den habe ich mittlerweile gar nicht mehr so auf der Kette, weil ich auch schon viel Dunkle Zeiten gespielt habe. Da hat mich Chinx hier dann irgendwann genervt, weil das einfach so der Legionsgott wie Rondra damals war. Also überall an jeder Ecke hast du Chinx hier Geweihte getroffen. Und aber es gibt viele, viele andere Götter, auf die ich richtig Bock habe. Und in der Havena-Spielhilfe gab es ja auch schon dann den ersten, der dann wieder neu aus Myrana rüberkam. Also ich bin sehr gehypt auf das Kamakotheon und die neuen Götter.
Genau, ich glaube auch die Zurückhaltung bei Myranor kommt auch daher, dass sie, glaube ich, also ich weiß es wirklich nicht, also auch kein Insider, nichts, ich weiß es wirklich nicht, aber ich gehe davon aus und ihr könnt mich in 2 oder 3 Jahren dann sagen, ja, der Turkleton hatte recht. Ich glaube, dass sie Myranor und Aventurien durch irgendeinen ultimativen Clash irgendwie zusammenbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Myranor-Redaktion, eine Aventurien-Redaktion geben würde. Das kann ich mir schwerlich vorstellen bei der Personaldecke von Ulysses.
Ja, ich glaube, aktuell werden sie die Personen eher dann für Aventurien benutzen. Da quengeln ja eigentlich alle rum, oh, wir brauchen mehr Abenteuer, oh, wir brauchen mehr Regionalspielhilfen. Und dann kommen die halt, aber dann ist es doch wieder nicht genug. Und ja, ich glaube, bevor dann Myranor bedient wird, werden sie erstmal Aventurien alle zufriedenstellen. Aber ja gut, seien wir ehrlich, die Fans sind nie zufrieden. Immer irgendwas, was fehlt, immer irgendwas, was noch besser sein sollte, irgendwas, was überarbeitet werden sollte. Also die Kapazitäten, da bräuchte es einfach mehr freie Autoren. Und an der Stelle auch einfach der Aufruf, wenn ihr irgendwie kreativ seid, dann meldet euch doch da einfach mal. Und wenn ihr eine Abenteueridee habt und ihr auch der Meinung seid, dass ihr dann mal 60 Seiten schreiben könnt, ja, dann schickt ihr doch mal ein Essay.
Genau, da haben sie auch, glaube ich, kann man das Video erwähnen, was Ulysses am CCXP gemacht haben. Da haben sie auch mal erklärt, wie sowas läuft. Also man schickt wirklich nur an Feedback at Ulysses Idee erstmal eine Spielidee, maximal eine halbe Seite, was sozusagen der Metaplot der Geschichte sein wollen. Und wenn das ihnen gefällt, dann kommen sie auf euch zu und dann könnt ihr sozusagen auch mehr dazu schreiben. Genau. Und ich kann euch nur raten, sie sind wirklich so offen. Also auch, wie ich jetzt zum Lektorat gekommen bin, das machen die. Also die sind glücklich über jeden freiwilligen Helfer, nicht weil sie irgendwie geldgierig sind, sondern weil sie einfach die Kapazitäten nicht bekommen, weil es einfach sehr viele, sehr wenige kreative Fantasy-Autoren rund um Waldems gibt. Das heißt, da ist jetzt nicht gerade das Einfuhrgebiet so groß, dass man sagen kann, da kann man irgendwie auf die Straße gehen und findet drei, sondern das ist halt was sehr Spezielles, da auch interne Mitarbeiter zu finden. Sie suchen ja laufend gerade einen Eventmanager. Und das ist einfach schwierig, deswegen sind sie auf freie Autoren angewiesen, aber ich habe halt eben auch in vielen Gesprächen gehört, dass natürlich auch das Problem mit den freien Autoren ist. Bestes Beispiel war jetzt mein Podcast. Was machst du jetzt? Jetzt kriege ich einen neuen Job, arbeite mich ein, habe noch privat ein, zwei Sachen zu tun und schon liegt der Podcast ein paar Monate brach. Ja. Das ist bei einem Text nicht anders, weil Ulysses auch keine Vertragsstrafen irgendwie in den Verträgen hat, zu sagen, ja, entweder lieferst du bis 1.1. oder hier sind 100.000 Euro Strafe. Das machen sie nicht. Aber deswegen haben sie natürlich das Thema, dass Spielhilfen lange dauern, weil was machst du, wenn irgendwie der Autor, der das schreibt, irgendwie Vater wird und vielleicht gerade was ganz was anderes im Kopf hat, als irgendwie eine Regionalspielhilfe zu schreiben?
Ja, Deswegen, einfach meldet euch, wenn ihr meint, dass ihr die Torwahlspielhilfe schreiben könnt, dann tut's einfach und meckert nicht.
Genau. Und was man auch sagen muss, was ich den schlimmsten Flame letzten, glaube ich, 2 Wochen fand, war, wo das Pandemonium vorgestellt worden ist, über das wir heute auch reden wollen. Wie kann das sein? In dem Pandemonium sind Sachen aus dem Bestarium drin. Was soll denn das? Das ist ja Duplette. So, ja, aber hätten die Leute dann reagiert, hätten wir irgendwie da 3 Dämonen drin in dem Bestarium und es wäre nicht drin. Dann wird es wieder heißen, ja, Ulysses hat gesagt, in einem Buch ist immer alles drin und es kann nicht sein, dass ich dann am Bestarium und das Pandemonium, also
egal wie du es machst, du machst es falsch.
Genau, also Ulysses wäre am schlauesten, wenn sie einfach Einzelseiten anbieten können, was man sich selbst zum Buch zusammenfügt.
Ah, super.
Genau, also Print on Demand, jetzt höre ich gerade Michael Mingers so leise, schluchzend in der Redaktion sitzen, aber ich glaube, er kann das Thema Print on Demand auch nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn er drüber redet, merkt man ihn den seelischen Schmerz an, weil das irgendwie hat auch nicht leider richtig funktioniert. Bei zum Beispiel Drive-Thru sind sie auch schon lange dran zu sagen, okay, wir können auch Skriptorium-Sachen zum Beispiel mit Print on Demand machen, aber auch das ist halt alles leichter als das. Als es aussieht. Also es sieht alles sehr leicht aus, aber wer irgendwie mal jemanden beim Layouten zugesehen hat, weiß, dass das eigentlich was ist für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Also Layouten macht keinen Spaß. Ich drücke hier drauf, alles bricht zusammen. Ich drücke hier drauf, alles bricht zusammen. Okay, jetzt wird's spannend. Also von dem her, umso tiefer ich da bei Ulysses immer mit reingucken kann, umso mehr ich mit Leuten rede, die was mit dem Thema zu tun haben, umso schwieriger gestaltet sich das. Das ist ähnlich wie bei mir in der Informatik, wo alle sagen, ja, musst du nur auf den Knopf drücken. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Genau, also von dem her, unterstützt da ein bisschen, egal ob Uhrwerk oder Ulysses, ist es egal. Seid einfach ein bisschen gnädiger zu den Leuten.
Gebt den Produkten Zeit, die sie brauchen. Und wenn ihr euch im Internet aufregt, dann wird das Produkt auch nicht schneller fertig. Das stärkt einfach nur die Frustration bei denen und das will ja auch keiner.
Ja, oder es kommt sowas raus wie Aventurische Magie 3. Und ja, das wird auch keiner von uns haben.
Wo sie dann ganz groß das Errater präsentiert haben, als ob das was Tolles wäre.
Ja, Markus hat sich auch gefühlt 20 Minuten auf der KRK für AM3 entschuldigt und für die Qualität. Also, aber das war halt sowas, was sie gefühlt irgendwie rausrotzen mussten, weil sie es halt schon so lange angekündigt haben. Deswegen finde ich jetzt gerade die Politik gut, dass sie sagen, ja, wir wissen nicht, was kommt. Ach, guck mal. Aranien ist fertig. Hier, das geben wir im September raus.
Ja, finde ich September. Super.
Und das finde ich auch gut, weil ich weiß, du bist ja auch ein bisschen älter. Du kennst ja auch noch Duke Nukem Forever. Das wurde ja auch über, glaube ich, 13 Jahre angekündigt und irgendwann hat da auch keiner mehr Bock drauf gehabt. Und so habe ich gerade das Gefühl mit Al-Anfa, das ist ja auch gefühlt, seit ich irgendwie YouTube-Videos zur DSA gucke, auch immer höre ich die Al-Anfa-Kampagne, DSA 5 Al-Anfa-Kampagne, jetzt haben wir sie immer noch nicht. Es wäre klug gewesen, sie gar nicht anzukündigen und zu sagen, hier ist Al-Anfa. Und bei den Regionalspielhilfen haben sie halt auch ein Problem, was ich auch verstehe. Ich habe lange darüber diskutiert, warum sie zum Beispiel die Bornland-Regionalspielhilfe nicht haben. Und da war ganz klar gesagt, ja, das hätte keinen Sinn gemacht vor Theaterritter-Kampagne, denn Spoiler, in der Theaterritter-Kampagne passieren einige Sachen, die Regionalspielhilfe zunichte gemacht hätten.
Also es soll so aktuell wie möglich sein und dann nach der Theaterritter ansetzen, wo dann ja Dinge kaputt gegangen sind.
Genau, was ich halt gesagt habe, was ich mir wünschen würde, was ich zum Beispiel eine super Sache bei der Einsteigerkampagne, Einsteigerbox fand, sie sollen in Zukunft einfach für jede blöde Kampagne einen Meisterschirm machen und sollen im Begleithef eine Mini-Regionalspielhilfe bereitlegen. Dass einfach der Spielleiter grundlegend versteht, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren.
Und das ist eine interessante Idee, aber das würde ich loskoppeln von einem Spielleiterschirm, weil, seien wir ehrlich, also ich spiele jetzt nicht nur DSA, aber ich habe auch einen DSA-Spielleiterschirm. Ich brauche jetzt aber auch nicht 5 DSA-Spielleiterschirme. Also keinen für die Tavernenregeln, keinen für das Bornland, keinen für Donnerwacht-Kampagne. Also, wie gesagt, ich brauche einen Schirm und ich brauche Einlegeblätter. Ja, Einlegeblätter ganz gerne, aber da brauche ich nicht immer dann irgendwie so dick bedruckte Pappe. Also
Universal. Cool. Ja. Das Thema ist halt nur, ich kenne halt auch wieder die Community, die sagen wird, ihr seid ja solche Schweine, jetzt tut er eine Mini-Regionalspielhilfe raus, hat der plötzlich schon genug Geld verdient? Ja. Unglaublich. Dann bringen sie so einen scheiß 20-Seiten-Heft für 10 Euro, das ist ein Wucher. Und haben sie auch keinen Bock wieder drauf. Deswegen, ich würde das halt irgendwo bundeln, wo es nicht weiter auffällt. Ja. In irgendeinen Luxusartikel, den nur die Fanboys kaufen. Weil es ist halt Arbeit drin. Und ich finde es, aber das wäre die einzige Sache, weil ich finde Weiden super gemacht in der Einsteigerbox, diese Regionalspielhilfe. Die ist jetzt nicht so breit und lang wie alle, die wir sonst haben. Aber für den Spielleiter wie mich, der meiner Frau erklären musste, wie Weiden aussieht, hat das super gepasst. Das hat gereicht. Und schon bist du Einsteigerfreund.
Was ich jetzt uns gerade als Idee bekommen habe, du könntest ja anstatt mal einem Heldenwerk mit irgendeinem Bauernabenteuer, meinetwegen rette den Apfelkuchen, tust du dann da eine 16-seitige Regionale rein. Das wäre jetzt eine Alternative. Also dann, dass du nicht ganz Aranien reintust, sondern beispielsweise nur Zorgan und Elberum. Oder dass du nur Baburin und Barbrück oder Antiopal oder sowas machst. Oder mal nur 16 Seiten Fasar. Das würde ja auch ganz cool sein, glaube ich.
Ja, ich glaube, das Problem bei den Heldenwerken, ich habe mich auch lange mit Alex und unterhalten, die sind schon, sage ich mal, sehr subventioniert. Also das ist mehr so, dass sich neue Autoren ein bisschen ausprobieren können, bevor sozusagen Abenteuer schreiben, weil sozusagen der aventurische Bote, Alex hat zwar gesagt, ja, der rechnet sich, ich glaube das nicht, dass er sich rechnet. Also ist meine persönliche Einschätzung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat Alex recht, aber ich habe das Gefühl, dass der aventurische Bote schon so ein Fan-Goodie ist. Und nicht, dass sich das Ding krass rechnet. Also damit machen sie jetzt nicht irgendwie goldene Wasserhähne. Die machen sie mit irgendwie Würfelsets vielleicht. Aber das ist was, wo es, glaube ich, sehr eng ist. Und wenn ich mir überlege, wie die Leute mir erzählt haben, wie sie mit Regionalspielhilfen arbeiten, weiß ich ja nicht, ob du den Zeitinvest in ein Heldenwerk kriegst. Das wäre spannend, aber ich finde, das ist was, ich habe den Jungs von Ulysses gesagt, dass ich mir so eine Minispielhilfe gefallen würde. Weil dann könntest du trotzdem noch eine Spielhilfe rausbringen und niemand würde sagen, boah, jetzt haben sie doppelt abkassiert. Ist aber auch krass, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen, aber das passiert halt wirklich in der Community zum Teil.
No. Ja gut, aber ich glaube, das können wir an der Stelle auch nicht lösen. Also da nicht. Können wir jetzt ein bisschen philosophieren, aber am Ende sind die Ideen dann in Waldems.
Richtig. Wie wäre es, wenn wir Minderpakt mit irgendeinem... Kennst du einen Dämon, der uns da helfen könnte?
Ein Minderpakt? Ja, weiß ich nicht. Kommt jetzt drauf an.
Ein Minderpakt für Mini-Regionalspielhilfen. Wer würde dir da einfallen?
Wahrscheinlich irgendwas, das Konterfei zu Avis oder zu Travia, würde ich dann sagen, Lolgramot. Der kann dann mit seinen 7-Meilen-Stiefeln durch Aventurien laufen und alles aufschreiben mit einer flinken Feder und laufenden Lettern.
Sehr gut. Genau. Was mich ja irritiert hat beim KAK, ich war der einzige Mensch beim KAK, der sich nicht gefreut hat, wo der letzte Dämonensplitter oder der vorletzte Dämonensplitter angekündigt worden ist. Alle sind abgegangen in diesen Raum. Ich so als Einziger war sitzen geblieben, so.
Ja, das ist okay. Und
was?
Jetzt?
Was ist das jetzt? Ich will eine Regionalspielhilfe. Was ist das? Ich will Nubo-Abenteuer. Ja. Was ist das? Wer möchte schon diesen Dämonensplitter? Ich habe noch nie was davon gehört. Und dann hat mich schon der Nebenmann angeschaut, so: Tim, das ist was Tolles. Okay, ich klatsche mal.
Ja, also ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen, als ich das gesehen habe. Und ist schon was sehr Episches, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, der Mondschritt ist so ein alter DSA 4-Stuff, oder? Wenn ich es
richtig verstanden habe. Oh, das ging mit DSA 3 ging das los. Also wir steigen mal ganz grob ein im Jahre, ach, wann war das? Das waren noch die 90er Jahre, als dann nach und nach sowas wie ein Metaplot gebaut wurde und dann Borberat angeteased worden ist, ein böser Schwarzmagier, bis dann irgendwann eine große Kampagne nach und nach erschienen und über auch die aventurischen Boden, da dieser Metaplot ausgebreitet wurde, plötzlich starben im ganzen Land Magier und Geweihte und niemand wusste, was los ist und irgendwelche Regionen gingen kaputt. Wo du dann in der Zeitung drüber gelesen hast, also jetzt aventurischer Bote, irgendwann hast du gehört, okay, da ist irgendwie diese Siedlung Dragenfeld, nie gehört, aber die ist jetzt irgendwie verschwunden und alles drumherum ist kaputt. Und du denkst da so, ja, warum ist das kaputt? Ich will wissen, was da passiert ist. Und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 3 Monate später hast du das Abenteuer dazu gelesen und du dachtest, wow, geil. Ja, DSA 3, damit ging das los. Borbrats Auftauchen, ich glaube, das leitet dann auch ganz schön in die Erzdämonen über, weil die Splitter, die dann er getragen hat, also Borbrat, wie gesagt, ein Halbgott, gemeinsam ein Kind von Hesinde, wenn man so sagen mag, beziehungsweise von Nandus, wenn man noch genauer ist. Hesinde und Nandus sind ja auch noch irgendwie miteinander verwandt. Und er hat über die Jahre dann eine Krone getragen, eine Dämonenkrone, einstmals 13-strahlig, dann 12 Erzdämonen plus eine Unbekannte, vielleicht der Namenlose, vielleicht Satinav, wir wissen es nicht genau, es waren zumindest 13 bzw. 12 plus 1. Und irgendwelche myranischen Helden haben dann vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden ihn aufgehalten, haben diese Splitter versteckt, die Krone zerbrochen und ihn besiegt. Damit ging alles los, das ist so quasi Metaplot, der dann um die Jahre entstanden ist. Und dann tauchte Borbrat nochmal wieder auf. Und zwar ja im Jahre 1014, 1016, 1019 nach Bosbarans Fall. Da ging das so ein bisschen los mit irgendwelchen Vorzeichen, mit irgendwelchen Kultisten.
Brauchst du hier da noch eine Frage?
Ja.
Und diese uralten Zeiten, wo jetzt auch diese neue Romanserie rauskommt, war das die Zeit, wo sie zum ersten Mal besiegt haben oder ist das eine komplett andere Zeitlinie gewesen?
Also das allererste Mal wurde er auf Myranor besiegt. Da dann auch nicht nur immer in menschlicher Form, teilweise war er auch mal eine Echse, aber als er diese 13-strahlige Dämonenkrone getragen hat, das war in Myranor vor tausenden von Jahren. Mhm. Und in den dunklen Zeiten von Aventurien, also 1500 vor Bosbarans Fall bis 0, da gab es Borbrat so an sich nicht, sondern dann andere Schwarzmagier wie Fran Horas oder Hela Horas. Mhm. Und da war Dämonenpaktiererei und Nekromantie, das war in der Tagesordnung, das war normal, das war auch erlaubt, je nachdem, wann man da so rumläuft. Aber ganz generell kann so sagen, das ist okay, das sind halt Werkzeuge. Ich kann halt einen Hammer in die Hand nehmen und damit ein Haus bauen, ich kann aber den Hammer auch in die Hand nehmen und dich erschlagen. Und genauso kann ich Dämonen dann auch benutzen zum Häuser bauen oder um dich zu töten. Und wie gesagt, Borbrat war vor vielen tausenden Jahren in Myranor, wurde da besiegt und jetzt ist er in Aventurien zum ersten Mal. Beziehungsweise nicht zum ersten Mal, es gab schon einmal Magierkriege im Jahre 600 nach Bosbarans Fall. Also vor grob 400 Jahren gab es ihn das erste Mal, da hat er dann mit seinem Bruder gekämpft, wurde besiegt oder nicht besiegt, aber es gab einen Zeitstrom, einen Strudel und er ist dann erst einmal in einer Globule verschwunden und jetzt ist er wieder da.
Ist das ähnlich wie bei World of Warcraft, wo du sozusagen Dämonen auf Azeroth killen kannst? Dann sind sie tot, aber kommen immer wieder sozusagen, außer du tötest sie wirklich da, wo sie herkommen. Ist das ähnlich in DSA auch gemacht?
Ja, ganz generell schon. Also die Dämonen, wenn du sie wieder zurückschickst, dann landen sie wieder in ihrer Sphäre und können von da aus wieder beschworen werden. Das ist auch der Grund, warum du, wenn du wahre Namen hast, immer wieder den gleichen Erzdämon rufen kannst.
Was ist ein wahrer Name?
Ein wahrer Name, das ist, jedes Zauberwesen, man sagt auch jedes richtige Wesen, hat einen wahren Namen. Und wenn du den kennst und aussprichst oder in einem Ritual benutzt, dann sinkt deine Magieresistenz quasi auf Null regeltechnisch und du bekommst Macht über dich oder über ihn. Also du beschwörst jetzt diesen Dämon, der steht vor dir, will dich gerade umbringen und dann nennst du einmal diesen wahren Namen. Furchtbar komplexe Dämonensprache und das dauert sehr lange, bis du den dann aussprechen kannst. Aber wenn du ihn genannt hast, dann ist dieser blutrünstige Zand nur noch ein kleines Kätzchen.
Also so ähnlich wie Rumpelstilzchen.
Genauso ähnlich wie Rumpelstilzchen, genau.
Okay, und dann gehört er dir sozusagen. Ist er dann dir verfallen oder wie läuft das dann regeltechnisch? Oder ist er einfach nur besiegt dann sozusagen? Oder kannst du ihn dann einfach binden an dich?
Also regeltechnisch läuft das ab, dass die Beschwörung und die Beherrschung, also das Geben von einem Auftrag ist dann erleichtert. Also du sagst halt diesen Namen und dann gibst du ihm den Auftrag, lauf mal von A nach B und hol mir dieses Artefakt und das macht er dann. Punkt.
Okay, verstanden.
Genau, also Borberat war schon mal vor 400 Jahren hier, wurde dann in eine Globule geschickt und kommt jetzt im Jahre 1016, 1019 kommt er wieder zurück. Er taucht einfach auf, also er ist einfach wieder da. Es gibt da, wie gesagt, eine Geschichte zu mit Kultisten und Beschwörern. Die sieben Gezeichneten, ich will da gar nicht so viel zu sagen zu der Kampagne, aber sie haben dann davor gewarnt, hey, der könnte wieder zurückkommen und hey, wir haben Beweise und Hinweise und sind dann zu den ganzen Kirchen gegangen, nach Gareth und nach Punin und haben mit den Magiern und mit den Geweihten gesprochen und gesagt, hey, der kommt wieder, macht mal was. Die haben die nur ausgelacht und gesagt, nee, da passiert nichts. Ja, und plötzlich stand er dann da, ist dann von der Tobrischen Küste ist er dann gelandet, genau bei Mendena ist er aufgetaucht, mit riesigen Kriegsschiffen, mit Dämonenstreitmacht, mit Söldnerheeren und hat dann einfach Tobrien in einem, ja, in einem Feldzug genommen, der sehr, sehr unheilig war, unglaublich schnell ging. Ja, und seitdem ist Tobrien die Schwarze Lande.
Okay, was mich jetzt immer irritiert, wenn man über Borberat redet, er war ja kein Paktierer, also so habe ich das immer verstanden. Er war nie ein Paktierer und hat sich auch nie irgendwie seine Seele oder sowas an einen Dämonen verkauft. Der hat sie ja im Endeffekt dann alle geblendet, oder? War das nicht so?
Ah, das ist schwierig. Also er war ein Halbgott und ja, er hatte Pakte. Und zwar nicht nur einen, sondern sogar sieben Stück. Er hat das allerdings dann so gemacht, man weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber er hat dann am Ende diese Pakte wieder gebrochen und die Erzdämonen verarscht. Alle bis auf einen, Amazeroth, auf den kommen wir sicherlich später nochmal. Amazeroth ist dann so ein bisschen Anti-Hesinde oder die Gegengottheit dann zu Hesinde und Nandus. Und das ist halt so eine Gottheit des Wissens oder des Unwissens, des verbotenen Wissens. Und der hat sich nicht verarschen lassen oder sie hat sich nicht verarschen lassen. Und ja, hat dann Borberat dann eben auch wieder so ein bisschen genarrt. Aber ansonsten, er hatte Pakte und hat die dann wieder gebrochen, nachdem sie ihm dann geholfen haben.
Okay, also die konnte die abschütteln. Aber normalsterbliche Aventurier, wenn der einen Pakt eingeht, ist seine Seele erstmal verloren. Erstmal, oder?
Das kannst du so sagen, ja. Der kann die versuchen auch wieder zu brechen. Das ist allerdings eine ziemlich schwierige Aufgabe. Das wird dann, also wenn du jetzt einfach dich auf die Straße stellst und sagst, ich widerrufe meinen Pakt, dann kommen ganz viele Dämonen, zerreißen dich und du bist tot und deine Seele ist verloren. Du musst es also sehr vorbereiten, wenn du einen Pakt brechen willst. Normalerweise, wenn du sicher gehen willst, gehst du in eine Kirche, meinetwegen in einen Praios-Tempel oder den nächsten Tempel, der dir irgendwie sicher erscheint, sprichst das vorher mit dem Geweihten ab und sagst, ich widerrufe meinen Pakt in diesem Tempel. Dann kommen Dämonen auch, aber du kannst versuchen, dann 24 Stunden zu überleben und dann bist du sicher. Es gibt dann auch einige Geweihte, die dann sagen, okay, mein Sohn, deine Seele ist wieder sicher, aber bevor du wieder Scheiße baust, sollten wir dich jetzt umbringen, damit du dann endlich auch in die göttlichen Paradiese ziehst. Also am Ende bist du eigentlich tot, weil die Geweihten dich dann höchstwahrscheinlich töten.
Ich vermute, Praioten denken so, oder?
Ja, also das sind, also Zar wird das wahrscheinlich nicht so sehen, kommt immer drauf an, auf die Region. Zar wird dir vielleicht ein neues Leben schenken, wenn du glücklich hast oder glücklich bist. Rondrianer sind da, glaube ich, auch gar nicht so sehr mit zu Spaßen aufgelegt. Ich glaube, ein Firun-Geweihter, der wird das auch sehr, sehr kritisch sehen. Aber wenn du Glück hast und einen netten Geweihten hast oder auch einen netten Spielleiter, denn seien wir ehrlich, am Ende entscheidet der Spielleiter darüber. Wenn du einen netten Spielleiter hast, dann kann da auch immer mal Gnade gewährt werden. Oder du brichst es eben außerhalb von einem Tempel, aber dann musst du, wie gesagt, aufpassen, dass die Dämonen dich nicht zerreißen.
Also sowas am besten nicht an den namenlosen Tagen machen oder so.
Nein, auf gar keinen Fall. Oh, böse, böse.
Wäre auf jeden Fall ein lustiges Abenteuer.
Ja.
Genau, wunderbar. Sorry, dass ich dich unterbreche, nur dass auch die Leute ein bisschen...
Ja, nee, du, also immer wieder. Ja, also Borberat tauchte auf. Dieses Mal dann mit seiner neuen Krone. Sieben Stück waren es diesmal, denn er hat nicht alle Splitter gefunden. Einige sind versteckt auf der ganzen Welt, teilweise in Myranor, teilweise irgendwo anders. Er hatte sie zumindest dann... Und über diese sieben Splitter wollen wir dann, glaube ich, auch heute so ein bisschen reden. Denn Borberat wurde besiegt, ich glaube, das wissen wir alle. Das war dann im Jahre 1021, also zwei, drei Jahre später. Das ging dann über die sieben gezeichneten Kampagne oder die Borberat-Kampagne, je nachdem, wie man sie nennen will. Und dabei zerbrach dann diese Krone in sieben gleich große Splitter, Bruchstücke. Und ja, die wurden dann an die Heptarchen weitergegeben. Heptar, 7, 7 an der Zahl und ja. Deswegen haben wir die Heptarchen oder hatten die Heptarchen und diese Artefakte, um die es dann unter anderem dann in der Yol-Gurmak-Dämmerung bzw. in der Akrimot-Dämmerung gehen wird.
Und das ist ja so, dass es sozusagen 7 mächtige dunkle Menschen sind, oder? Also dunkle in Form von dunkler Magie.
Ja, also nicht unbedingt Magier, aber vor allem sehr hochgediente Offiziere, die Borberat dann unterstanden und die sein Vertrauen genossen haben. Wir hatten da zum Beispiel Rassasor, das war dann ein riesiger schwarzer Drache. Der hat dann über viele Jahrtausende dann Borberat schon gedient. Der wurde dann wiedererweckt und wiedererweckt und wiedererweckt. Da kann man dann schon sehen, dass so ein untoter schwarzer Drache dann auch so ein Thagunitot dann angehört und dementsprechend hat er auch den Thagunitot-Splitter dann bekommen. Helmer Hafax ist auch eine ganz bekannter Offizier, der erst lieb und nett war und dem Mittelreich gedient hat und dann gefallen ist. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber auch er hat dann den Belhal-Har-Splitter bekommen, den für den Kriegsdämon.
Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, habe ich auch von KHK gehört. Der lebt jetzt, glaube ich, in einem Garfunkel sozusagen jetzt weiter. Die haben ja irgendwie seine Seele irgendwie doch wieder gerettet. Jetzt ist er irgendwie gut gewesen am Schluss und haben ihn irgendwie in einen Garfunkel reingebracht. Ne?
Ja, das ist jetzt ein Spoiler zu der letzten Kampagne, die Hafax-Dämmerung, ich sie ganz gerne nenne. Und das ist so ein bisschen der Diablo 2-Plot, würde ich sagen. Bei Diablo wurde ja auch die Seele in diesen Splitter gesteckt und dann hat sich dieser Mönch geopfert und dann in seinen eigenen Brustkorb gestoßen. So und so ein bisschen. Genau. Und da fließen verschiedene Diablo 2 Plots in diese Kampagne ein. Und am Ende hat sich Eiler von Schattengrund, das Schwert der Schwerter, geopfert und Helmer Hafax hat dann seine Seele vor den Niederhöllen bewahrt, indem er das mit einem Drachen getauscht hat. Das heißt, der Drache ist in seinen Körper eingefahren und seine Seele in den Splitter dieses Karfunkels. Und dann konnten die Helden diesen Drachen im Körper von Helmer Hafax besiegen und dann schwuppdiwupp hat er irgendwie überlebt. Er wurde konserviert.
Also ich muss sagen, die Abenteuer haben sich immer alle sehr spannend angefühlt. Also deswegen, wahrscheinlich bin ich auch deswegen von den Theaterrettern so enttäuscht, weil ich höre immer nur G7 und was da so passiert und denke mir so, und ich muss hier irgendwelche lustigen Spielchen machen.
Bücher zum Beispiel Bücher, das blaue Buch, was in den Theaterrettern beschrieben wird, das ist ja auch, das hat eine ziemlich lange Geschichte hinter sich.
Okay. Siehst du, habe ich nicht wahrgenommen. Ich dachte mir nur, wir machen das Buch ist kaputt. Haben wir irgendwas, was zerstören kann?
Ja, nee, das fing auch im Jahr, ich glaube 2001 oder so, fing das mit dem roten Buch an und das wurde dann versenkt, das kam dann wieder hoch, nicht als rotes, sondern als blaues Buch und dann in diesem Abenteuer, wo der Charybdor-Splitter dann thematisiert wird, also durch die Bank immer mal wieder in der aventurischen Geschichte verankert.
Und Helmer Hafax, hast du eine Prognose? Meinst du, der kommt wieder, vielleicht sogar in diese Elfenkampagne? Würde das irgendwie Sinn machen, dass er irgendwie wiedergeboren wird als so eine Art Jesus oder sowas, der irgendwie Aventurien rettet?
Also ich glaube nicht, dass er in der Elfenkampagne eine Rolle spielt. Das vermute ich nicht, da gehört er nicht hin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er eventuell gegen den letzten Splitter von Asphalot, dass er da nochmal wieder beschworen wird, dass er vielleicht einen neuen Körper bekommt. Kann ich mir gut vorstellen. Ist eine gute Möglichkeit.
Weil es ist, glaube ich, hat schon eine Möglichkeit, sag ich mal, die Retro-Fans zu DSA 5 zu locken mit so einer Kampagne oder in ein neues Abenteuer zu locken.
Ja, also du, ich habe jetzt auch noch die DSA 5 Sachen, damit bin ich noch nicht so wirklich vertraut, aber die Abenteuer lese ich trotzdem. Ich kann die Abenteuer auch mit 4.1 spielen. Ich kann die Abenteuer auch mit DSA 1 oder mit Splittermond kann ich die auch spielen.
Klar.
Also lesen tue ich alles. Ja.
Genau, also sozusagen und diese Splitterdämmerung, also auch diese sauteuren Bücher, ich finde ja, alles, was irgendwie Spaß gemacht hat bei DSA, was älter irgendwie als 5 Jahre ist, kostet einen Haufen Geld. Also auch diese Splitterdämmerungsromane gibt es ja auch, aber es war keine Kampagne, sondern so ein bisschen losgelöst voneinander. Das war nicht so eine reine Kampagne wie die Theaterritter, sondern war auf den Büchern so ein bisschen aufgeteilt, oder?
Oh, ich glaube, es gab, glaube ich, gar nicht so viele Romane. Es gab kleine Heftchen, das waren so DIN A5 Heftchen, da stand ein bisschen immer was dazu drin. Also jetzt bei Charybdorot weiß ich das. Zu den anderen gab es da Romane zu? Also für den
Angriff? Also den Abenteuer-Romane.
Also genau,
ach so, ach so, Abenteuer, so die Abenteuerhefte.
Ja, genau, doch.
Also diese Schleiertanz und was es sonst noch so gab.
Okay, Bücher. Nee. Ich glaube, die haben damals, was haben die gekostet? 20, 30 Euro? Ich glaube, glaube, bei Hammuts Ruf ist mit 30 Euro dabei. Also das waren damals normale Preise, war die Auflage, glaube ich, ein bisschen gering. Wenn du in den richtigen Laden gehst, wirst du vielleicht noch einige gute Bücher finden. Da musst du halt in die richtigen Läden gehen. Buchpreisbindung macht das möglich. Wenn du dann die ja, vergriffenen Bücher immer noch zu den richtigen Preisen findest, bei eBay oder bei, ja, bei eBay ist es halt immer teurer. Also das solltest du dann nicht dir antun. Da solltest du dann eher durch die Bücherläden gehen und dann den lokalen Händler unterstützen.
Nee, aber ich habe Steiertas mal geguckt. Ich glaube, Steiertas ist fast bei 400 Euro das komplette
Set. Ja, das ist Blödsinn.
Also die Splitterbücher, ich glaube, die E-Books sind bei 120 Euro oder sowas.
Ja, das ist aber auch okay, glaube ich. Also das sind dann ja auch 7 Bücher. Ich müsste jetzt in meinen Schrank gucken.
Ich glaube.
Aber du hast jetzt 1, 2, 3, die ersten 5 Splitter hast du und dann für Firun gab es 1, Charybdis 1, Thagunitot hat 2 bekommen und Belhalhar hat auch 2 bekommen. Ja, doch, dann sind es 8 Bücher, weil Belkelel auch 2 bekommen hat. Irgendwie sowas, ja.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Splitter insgesamt schon gehabt, ne?
Also immer mal wieder tauchten die Splitter auf. Wie gesagt, Borberat wurde besiegt, hat dann an die Heptarchen nicht abgegeben, aber die haben sie dann bekommen. Rassasur, der schwarze Drache, wurde dann im Jahr des Feuers besiegt, genauso wie Galotta. Da wurden die Splitter schon mal thematisiert. Die haben dann aber die nächsten Heptarchen dann gestohlen, sodass dann Leonardo, der Mechanikus, einen Agrimod-Splitter bekam, der ging dann wieder zurück nach Hjolgomak, wo er herkam. Und den Splitter von Rassasur hat dann der Niraven bekommen, beziehungsweise der Seelensammler. Und auch der wurde dann in einer Thagunitot-Dämmerung dann besiegt. Also das ist, ich glaube, 1036, 37 ist das passiert. Das war dann der Ausklang von DSA 4.1.
Aber Leonardo schon, der Leonardo da Vinci von Aventurin, ne? Der auch auf dem Artbook drauf ist. Ne?
Ganz genau.
Ich dachte nämlich, dass der böse wäre. Der sieht so nett und freundlich
aus. Ja, ja, das ging los. Also er war ein ganz normaler Mechanikus in Havena, also auf der ganz anderen Seite vom Kontinent. Da hat er dann Rennwagen gebaut, also so Formel-1-Wagen oder fliegende Apparate, Taucherglocken. Und der hat da eine ganze Menge Blödsinn erfunden und wurde dann entführt. Und zwar noch während der Borberat-Kampagne wurde der entführt von fliegenden Dämonen, hat dann auch irgendwie seine Brücke eingeweiht und ist dann durch ganz Aventurien getragen worden bis nach Hjolgomak und musste dort dann böse Konstrukte für Borberat und Galotta bauen. Und der hat sich dann verwandelt, weil ich meine, wenn du dann dein Leben lang in dieser Werkstatt stehst, dann veränderst du dich auch so ein bisschen, gerade wenn du dann mit finsteren Zwergen zu tun hast und mit Dämonen, die dann helfen. Also das hat ihn so ein bisschen gezeichnet. Er hat sich dann, das Einzige, was er hatte, waren seine Maschinen. Und wenn er dann sieht, wie diese Maschinen kaputt gehen, das hat ihn dann schon ziemlich mitgenommen. Da ist seine Seele dann so ein bisschen zersplittert und dann hat er auch noch seine Hand verloren, die wurde ihm abgerissen. Also er konnte nicht mal mehr Maschinen bauen. Und das Einzige, was ihm dann geholfen hat, war dann dieser Agrimod-Splitter. Damit hat er dann, er hat diesen Splitter in eine Hand geformt, hat jetzt also einen dämonisch pulsierenden Handschuh, wenn du so magst. Und mit dem kann er wieder neue Maschinen konstruieren. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine kleine Armbrust, die dann automatisch schießt, sondern er ist dabei, dass er Hjolgomak zu einer lebenden Stadt umformt.
Ach, lebt der immer noch?
Der ist noch thematisiert, ja. Also der hat jetzt in der Sternlehre, war der kurz dabei. Der hat in dem ersten Agrimod-Roman, spielte er, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Aber noch besitzt er den Splitter und ob er wirklich böse ist, ich finde, er ist nicht böse. Er macht einfach
seine. Das hat wirklich gezeichnet, ja.
Genau, er macht seine Sachen, er konstruiert und ihm ist völlig egal, was er konstruiert. Hauptsache, er kann irgendwas bauen. Und aktuell will er Hjolgomak zu einer lebenden Stadt machen. Und da gab es verschiedene Vermutungen, was am Ende dann passiert in dieser neuen Kampagne. Das werden wir dann lesen, aber. Einige vermuten, dass er selbst zu dieser Stadt werden möchte. Das ist so die Vermutung. Er hat auch noch 2 Mitkonkurrenten, die dann auch den Splitter haben wollen. Das ist ein Schwarzmagier, der auch 1600 Jahre alt ist und der auch in den dunklen Zeiten schon thematisiert wurde. Ein guter Freund von Fran Horas. Und einen Werwolf-Ritter, der möchte den Splitter auch ganz gerne haben. Wer ihn am Ende bekommt, vermutlich keiner, denn die Helden sind dann hoffentlich siegreich. Aber das wird dann die Agrimod-Dämmerung dann zeigen, was dann mit Leonardo passiert und mit dem Splitter.
Ich finde es immer spannend. Jedes Mal, bevor ich mit dir rede, denke ich mir, so, jetzt kenne ich mich langsam grundlegend in Aventurien aus.
Ja, bam.
Ich spreche mit dir eine halbe Stunde. Okay, you know nothing, Jon Snow.
Ja. Ja, ich finde es auch schlimm, dass das ganze Wissen, das könnte ich auch für irgendwie sinnvollen Kram benutzen und Stadtlandfluss in der echten Welt lernen, aber ich kann Stadtlandfluss, ich glaube, in Aventurien noch besser als in Europa. Das ist schon traurig.
Wieso sollst man den Magister anstreben für Aventurienlehre?
Ja, genau.
Nee, aber spannend auch. Was ich halt so spannend finde, dass die immer bei Aventurien immer wieder so Bezüge zur Realität so ein bisschen hergestellt haben mit Leonardo da Vinci und sowas. Und Helmer Hafax sah ja, glaube ich, aus wie der Vater von den 24-Schauspieler und so. Also das ist schon spannend, was die gemacht haben. Also dass sie so viele reale Bezüge auch zum Teil reingebracht haben mit irgendwelchen,
ja,
mit irgendwelchen berühmten Personen.
Ja. Also jetzt gerade Leonardo, das ist besonders auffällig. Also auch all das, was, also du hast schon Leonardo von Leonardo da Vinci hast du schon erwähnt. Es ist eigentlich Copy-Paste, Steuerung C, Steuerung V. Er ist eigentlich genau identisch und nur, dass er jetzt eben böse geworden ist. Aber ansonsten den vitruvianischen Mann, diese Zeichnung, das ist Original Leonardo von Ravenna.
Sehr cool. Also haben wir der, also weil ich, was mich irritiert hat, es wurde gesprochen, dass es das Ende der Splitter-Kampagnen sein wird, aber jetzt gibt es ja noch mit Leonardo und Splitter. Also haben sie doch nicht alle Splitter thematisiert, auch jetzt nicht mit dem nächsten Band, was passiert, oder betrifft es dann genau den Splitter von Leonardo?
Genau, also dieser Abschluss, der jetzt im, ich glaube, August kommt, genau, im August sollte das jetzt kommen, oder kann sogar, ja doch, August. Ja. Da wird es dann um die Vernichtung vom Agrimod-Splitter gehen, beziehungsweise um die Beschaffung. Ob er vernichtet wird, die Vernichtung eines Splitters ist nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wir reden gerade viel weniger über Erzdämonen als die Splitter, aber ich glaube, das ist ja auch interessant. Also aktuell sind alle Splitter bis auf Agrimod und Asphaloth sind in den Händen der Helden oder schon zerstört. Und Agrimod fehlt noch, der wird jetzt thematisiert und Asphaloth wird ausgeklammert. Den wird es irgendwann später geben. Aber das ist dann von vornherein schon so die Splitterdämmerung gewesen, so wie sie sein sollte.
Mhm. Und der Splitter, der nicht da ist, ist der irgendwie unter Wasser oder ist der irgendwie in einem Wald? Oder warum denkst du, wird der nicht thematisiert?
Asphaloth. Asphaloth liegt nicht unter Wasser. Das war der Charybdis-Splitter, der wurde auch schon geborgen in Bahamuts Ruf. Asphaloth liegt in der Mitte von Maraskan. Wenn du dir anguckst, wir gehen ein bisschen östlich von Aranien, beziehungsweise von Kunthium, da liegt ja die Maraskan-Insel und auf der Maraskan-Kette, das ist ein riesiges Gebirge, da schlummert der Asphaloth-Splitter. Wie der da hingekommen ist, weiß keiner, nicht mal die Redaktion. Zumindest tauchte er da auf und wir wissen, dass er da ist, bei einer Skretschu. Das ist auch ein Echsen-Mischwesen, ein Echsenmensch, ein großer Echsenmensch, auch ein Offizier von Borberat selbst. Früher auch mal die Partnerin von Borberat gewesen, als er noch in Echsenform herumgelaufen ist. Und die liegt da jetzt, die sonnt sich ein bisschen, macht irgendwie Blödsinn mit dem Splitter, also erschafft Chimären. Und ansonsten tut sie halt nichts. Die sitzt einfach nur auf der Kette und wartet.
Ein paar Chimären bauen ist ja nicht weiter tragisch.
Ja, aber sonst macht die nichts. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Die sitzt da jetzt, wie gesagt, seit ja, vielen Tausenden von Jahren und wartet.
Oh Mann.
Oh Mann.
Ja, ich habe ja in der Aventurien-Gruppe meine Abneigung gegenüber Untrust gezeigt. Das war ja auch nicht so beliebt. Aber ich weiß nicht, Ex-Menschen passen für mich gefühlt überhaupt nicht zu Aventurien. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man mit DSA 5 einsteigt, kommt ein DSA so sehr wenig High-Fantasy vor. Natürlich gibt es irgendwie Elfen und Zwerge, aber so eine Firn-Elf oder sowas, die hat jetzt beschrieben ist, die ist halt doch recht normal, würde ich das mal vermuten. Und auch Zwerge sind für mich zwar ein Fantasy-Setting, aber auch noch was recht Normales. Aber so richtig High-Fantasy habe ich halt noch keine Berührungspunkte gehabt, aber scheinbar ist es ja in den alten Versionen durchaus möglich gewesen, Orks und Unchars und sonstige Sachen zu spielen. Also
ja, wenn wir gerade bei den Splittern schon sind, können wir auch über den Firon-Splitter sprechen, beziehungsweise Nagrach oder Belshirash. Denn dort konnte man eine Gruppe von Schnee-Orks spielen. Du hattest zwei Gruppen, einmal Menschen und einmal Orks. Und du hast beides gespielt als Helden, beides in der gleichen Gruppe. Einmal hast du die Menschen gespielt, dann hast du danach die Orks angefangen und immer hin und her gesprungen, immer hin und her. Und am Ende haben dann die Orks mit der Hilfe von den Menschen den Nagrach-Splitter eingesammelt. Mhm. Haben dann die böse, finstere Eishexe Glorana besiegt.
Und ich reg mich über Theaterritterspiele in der Theaterritterkampagne auf, ne?
Ja, du, also ich sehe das ganz locker. Mir hat die Theaterritterkampagne jetzt nicht so viel geboten. Ich hätte da viel mehr lieber Theaterritter gehabt, die dann aus Riesland wieder rüberkamen. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema.
Ja, aber es ist scheinbar schon, also zumindest DSA 4 war sehr High Fantasy zum Teil. Also da.
Ja, doch, durchaus.
Ich wurde ja gewarnt irgendwie bei dem Flussabenteuer von den Theaterrittern, wo dann irgendwie so ein bisschen High Fantasy wurde. Ich so, ich finde das gut. Also ich fand auch scheinbar das schlechteste Theaterritter-Kampagne im Buch am besten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Genau, also das heißt, wir haben jetzt 4 Splitter, oder wenn ich richtig durchrechne?
Belhalhar, der war bei Helmer Hafax. Der hat sich, wie gesagt, dann in diesen Karfunkel reingemorpht und ist jetzt in einem Drachenkarfunkel. Dann haben wir den Charybdiroth-Splitter, der wurde dann in Bahamuts Ruf zurückgebracht. Der ist auch mittlerweile vernichtet. Die Vernichtung eines Splitters ist ja auch nochmal eine Sache für sich, denn du kannst nicht einfach mit einer Axt draufhauen, wie das damals Gimli bei Herr der Ringe versucht hat mit seinem Ring. Sondern du musst ihn mit einem eher Mühe zerstören, mit dem dritten Auge, ein drittes magisches Auge. Das Problem ist, es gibt auf Aventurien nicht so viele davon. Genau gesagt 2 Stück. Und das eine sitzt beim Hochgeweihten der Pyreinekirche und das andere sitzt beim Kaiser des Horasreichs, beziehungsweise dem Horas des Horasreichs.
Was mich irritiert, ich habe ja ein Abenteuer beim Stefan Brandt gespielt auf dem KK. Und auch da wurde so ein drittes Auge behandelt, das dir im Kopf wächst. Also es gibt scheinbar Menschenaventurien, die Möglichkeit haben, so ein drittes Auge zu kriegen. Wir haben zum Beispiel am Schluss des Abenteuers sozusagen irgendwie so eine Art Segen bekommen. Das heißt, wenn wir so ein drittes Auge haben würden, würde das jetzt erscheinen. Ist das das, was du meinst? Also das, was auch auf der Meistermaske drauf ist, dass manche Aventurier kriegen können? Weil das sind ja nur ganz spezielle Magier, die das haben können. Ne?
Also in Myranor, da wo es eigentlich herkommt, ist es in den mächtigsten Magierfamilien drin und wird da wohl auch vererbt. Allerdings haben auch sehr, sehr viele Magier in Myranor mittlerweile keins mehr, tragen diese Maske, um dieses Auge zu verbergen. Und es ist verboten, hinter das Gesicht eines Magiers zu blicken, denn es könnte sein, dass er kein Auge trägt. Aber die meisten behaupten noch, dass sie ein drittes Auge haben. Und das früher in den dunklen Zeiten, als die Leute dann aus Myranor rübergekommen sind, da gab es die wohl noch mehr. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, nur noch 2, vor allem dann in den alten myranischen Familien. Wenn du mal auf die Familiennachnamen blickst, dann wirst du da auch erkennen, dass das myranische Häuser sind. Wenn du jetzt sagst, dass es einen neuen Segen gibt, dann ist mir das neu. Das wüsste ich jetzt noch nicht. Das ist dann ein neuer KRK-Plot. Aber ja, okay. wenn das sein kann, dann ist das so.
Also so habe ich das verstanden. Aber ich bringe auch sehr viel durcheinander, wie man merkt, wie ich so Geschichten erzähle. Aber so kam es mir vor, dass sozusagen da irgendwas von den Zyklopeninseln war da mit drin. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht kommt das in den Plot nach und nach rein. Zumindest war es im Abenteuer, glaube ich, so, dass man diesen Segen hätte bekommen können, wenn man das hat. Aber es hat natürlich keiner gehabt, weil keiner von uns myranorischer Abstammung war. Jetzt frage ich mich nur, wenn du sagst, du brauchst dieses dritte Auge zum Zerschlagen, nimmst du dann den Kopf von dem und schlägst ihn dann auf den Splitter? Oder reicht es, wenn du irgendwie magische Sachen macht? Oder musst du den töten, der das dritte Auge hat?
Nee, schwierig. Also es gibt ein magisches Ritual, das haben sie dann nach und nach herausgefunden. Und dann haben sie den Horas gebeten, hey, wir haben diesen Charybdiroth-Splitter eingesammelt, aber wir kriegen den nicht kaputt. Würdest du mal bitte draufschauen und das zerstören? Und dann hat der Horas hat dann sich eine Gruppe von Magiern und Geweihten genommen, ist dann von Winsalt aus, oder Kuslik, ist er dann in die Kohm-Wüste gerannt, die dann also nebenan liegt, und hat dann in der Kohm-Wüste mit einem magischen Ritual diesen Splitter zerstört. Der ist zerbrochen, der ist kaputt, unwiderruflich kaputt, zerstört. Den wird es nie wieder geben. Er ist allerdings in ein Koma gefallen. Das hat ihn also unglaublich dann gezeichnet. Und jetzt ist er aus dem Koma wieder erwacht. Und ja, wir wissen nicht genau, was er da in seinen komatösen Träumen erlebt hat. Das kann auch sein, dass er da versucht wurde. Wir werden es sehen. Also einige behaupten, dass er vom Namenlosen berührt wurde. Ich äußere mich da mal nicht zu.
Okay, spannend. Es ist die Redaktion muss immer wieder die Hochachtung raussprechen. Dass sie es überhaupt noch irgendwie überblicken, ist ein Wahnsinn. Auch, dass du da irgendwie noch über die wie viele hunderte Romane sind denn das? Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, so, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber so die letzten 100 Abenteuer, also 100 bis 212, das sind dann 112 Abenteuer, Da musst du nicht alle von gelesen haben, aber viele thematisieren das. Und ja gut, wenn du halt ein bisschen als Spielleiter dann drin rumblätterst und liest und die Hintergründe verstehst, dann wird dir das irgendwann offenbar. Dann gehört noch ein bisschen Wege der Zauberei mit dazu. Unglaublich schönes Buch, was ja auch leider dann 4-1 ist und die meisten Fünfer dann nicht mehr so kennen. Aber da wurde auch noch eine ganze Menge dann verraten.
Okay.
Bezüglich des Bakele-Splitters, der wurde ja in der Schleier-Tanz- und Schleier-Fall-Kampagne thematisiert. Den hatten sie nämlich schon lange Zeit. Er lag viele Jahre in Zorgern rum in einem Keller und niemand wusste, wie man ihn zerstören kann. Also der Bakele-Splitter war schon sehr lange in der Heldenhand.
Okay. Und den haben sie aber nicht zerstört, oder?
Weil sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, wie das geht, genau. Und das haben sie dann herausgefunden. Und dann haben sich dann auch diese beiden Leuten mit dem dritten Auge dann offenbart. Also die haben sich erst geöffnet und sowohl beim Horas, der ist ja noch sehr jung, ich glaube, der ist 18, 19 Jahre oder so, der ist noch nicht alt. Und dann der Freisoppos, der Pereine-Geweihte, der ist auch noch sehr jung. Der ist auch erst 18, 19 Jahre alt. Ja. Möchtest du uns denn was über Bakele erzählen?
Ich kann höchstens über einen Dämon erzählen, der bald kommt, aber lass uns doch noch die Dämonen noch kurz mit den Göttern vergleichen. Wenn ich verstanden habe, die Erzdämonen, sozusagen kann man die spiegeln zu den Göttern von Aventurien, oder? So ein bisschen.
Genau, wir haben unsere 12 Götter, da haben wir Praios, Rondra, Effa, Travia, wie sie alle heißen, und du hast immer einen Gegenpart, der die Anti-Aspekte dazu ausdrückt. Nehmen wir einfach mal Praios als den, ich sag jetzt mal Götterfürsten, der Herr der Gerechtigkeit, hat dann den Konterpart Blakaratz oder Tyrkraman und der steht dann nicht für die Gerechtigkeit, sondern für Rache. Für Jezorn eventuell auch so ein bisschen, wobei Jezorn eher dann das Unbeherrschte von Belhalhar ist, aber Verrat wäre auch so ein bisschen mit drin, das könnte man auch wieder mit Lolgramot in Verbindung bringen, aber es ist vor allem ungerecht. Es ist der Richter, der dich zum Tode verurteilt, weil du einen Apfel geklaut hast. Das ist einfach ungerecht und du kannst da nichts gegen machen.
Okay, und wie ist das? Also es gibt ja Geweihte bei Göttern. Was wäre das? Wäre dann der Paktierer, der Anti-Geweihte sozusagen, der Geweihte der Dämonen? Oder wie ist das? Oder gibt es sowas gar nicht, dass man sagt, wie im Praios-Geweihten gibt es jetzt irgendwie nicht einen für einen Dämonen? Dass er sozusagen den Dämonenfürsten so dient, wie der Geweihte dem Gott dient. Also es gibt ja Wunder, die Götter wirken können. Rondra ist ja zum Teil scheinbar schon auf Schlachtfeldern zumindest gefühlt erschienen. Gab es denn sowas auch, dass zum Beispiel was da hin Dämonen einen Paktierer gerettet hat oder sowas? Oder dann mal sozusagen auf die Erde gekommen ist und sozusagen gegen die Götter gekämpft hat? Gab es sowas dann?
Ja, gab es. Gehe ich wieder zurück in die dunklen Zeiten. Ganz spannendes Thema. Früher gab es in Bosbaran, also das, was heutzutage Winsalt ist, weshalb auch dann wir nach Bosbarans Fall rechnen, das ist einfach damals die Hauptstadt gewesen, wie es heute Garad ist, da gab es Paktierer bzw. Geweihte der Erzdämonen. Niemand wusste so genau, was sind denn die Götter. Es gab noch kein Silem-Horas-Edikt, wo es 12 Götter gab, sondern es gab viele hundert, 30, 40 Götter gab es. Und dann saß der Targunitot-Geweihte, also der Nekromantenmeister, saß dann neben einem Boron-Geweihten und die haben gemeinsam miteinander Mittag gegessen. Haben sich dann die Hände geschüttelt, haben gesagt, ja und, wie lief es bei dir heute? Ja, ich habe heute 50 Leute beerdigt, ja, ich habe heute irgendwie 30 Leichen erhoben. Und die sind dann gemeinsam zum Mittagtisch gegangen. Oder der Ingrim-Geweihte hat dann mit seinem Konterpart von Agrimot, mit einem Schwarz und Schmied, hat er dann geredet, hat dann irgendwie die Hufeisen rübergegeben und der eine hat sie dann eben im Feuer geschmiedet und der andere hat sie einfach mit seinen Händen verbogen, kalt geschmiedet. Und heutzutage könntest du dir das nicht mal vorstellen, weil die unglaublich verfeindet sind. Aber damals war das normal. Da gab es Geweihte von den Erzdämonen, weil es das Konzept von Erzdämonen und Göttern nicht gab, sondern sie hießen nur Entitäten. So, dann kam Silem Horas, das war wie gesagt auch ein Kaiser, so sag ich mal, und der hat gesagt, nee, sorry, es gibt nur noch 12 und alle anderen sind verboten. Und ja, Blakaratz und Charupterot waren damals schon ausgeklammert, weil die böse Dinge getan haben. Aber ja, mittlerweile sind die Paktierer die Geweihten, also das Äquivalent dazu, auf der anderen Seite stehen. Da gibt es dann ähnlich auch wie bei den Geweihten höhere Kreise. Also du kannst ein Akolut sein, du kannst ein Geweihter, ein Hochgeweihter oder ja, dann auch der Vorsteher einer Kirche sein. Und das hast du bei den Paktierern mit Kreisen. Du kannst insgesamt 7 Stück aufbauen. Du gibst immer einen größeren Teil deiner Seele ab. Das fängt an mit 1/7, 2/7, 3/7 und du hörst dann Stimmen in deinem Kopf. Stimmen oder du siehst auch Erscheinungen, du hast irgendwelche Wahnvorstellungen, meinetwegen bei Charybdis, das ist eine hübsche Frau, die dich umgarnt, die mit deinen Haaren spielt, die dir ans Ohr flüstert und dich küsst und die dir Dinge versprichst und du glaubst einfach, dass sie recht hat und wenn du jetzt diesen Delfin in 2 Teile schneidest, dann gibt sie dir schöne Dinge, ob das jetzt Muscheln sind oder Geld oder leckere Fische oder ob es einfach nur Gold ist. Und ja, dann wollen diese Erzdämonen einfach die Kontrolle wieder zurückhaben. Die Kontrolle, die ihnen damals weggenommen wurde. Sie wollen wieder vielleicht einen Teil aus Alvaran wieder haben. Sie wollen deine Seele haben. Nicht nur die Seele vom Paktierer, sondern möglichst viele Seelen. Denn nicht nur deine, sondern die vom Bauern, die vom Söldner oder auch die vom Geweihten. Und die möchte ich haben. Und da hilft mir dann der Paktierer, diesen Einfluss auszuüben.
Ja. Aber das heißt doch auch, dass wir gar nicht sicher sind, ob wir den richtigen Göttern dienen. Also wenn man jetzt von den dunklen Zeiten ausgeht, waren das hier alles irgendwie Götter und von einer gewissen Perspektive aus, um einen Science-Fiction-Film zu zitieren, könnte es ja durchaus sein, dass sie einfach sozusagen nur durch die Zeitgeschichte böse sind. Oder sind wir uns wirklich sicher, dass die Dämonen wirklich böse sind oder sind die einfach nur wütend?
Ja.
Weil auch ein Preius, also die Preius-Geweihten unter den Hörern werden mich jetzt hassen, aber für mich als Magier ist Preius kein guter Gott. Sondern ich muss jedes Mal Angst haben, dass ich mir meine Magie ausbrenne als Schwarzmagier, obwohl ich nur ein Beherrschungsmagier bin. Also Preius hat für mich jetzt nicht den lustigen Lass das Licht in dein Herz-Typen, sondern das sind ziemliche Mistkerle zum Teil, die Preius-Geweihten. Also die sind ja nicht unbedingt gerecht, sondern die sind sehr strikt in ihren Regeln und töten alles, was gegen die Regeln spricht, egal, also die kennen keine Grau, die kennen nur Weiß und wer gegen Weiß ist, ist tot. Also ja. Ich sage ja nicht, dass Preius jetzt ein gerechter Gott ist aus meiner Sicht. Preius ist ja ziemlich hart.
Also, da hilft ein Blick in die Historia Aventurica. Du wirst überrascht sein, wenn ich dir sage, Charybdis, diejenige, die mit den Tentakeln, mit den Tintenfischen, mit irgendwelchen Riesenseeschlangen, die hatte mal einen Sitz in Alvaran. Und zwar nicht nur ein Zeitalter, sondern viele Zeitalter lang war das die Chefin von Effard. Und Effard saß dann da beleidigt irgendwo rum und dachte, ja, ich will auch irgendwann mal. Und hat er die Initiative ergriffen und Charybdis vom Thron gestoßen. Und die ist dementsprechend angepisst. Und ich kann das verstehen. Wenn dann irgendwie dein kleiner Bruder mal zu dir kommt und sagt, ey, du, ich will auch mal auf dem Thron sitzen. Ja, nee, tut mir leid, ich sitze hier gerade schon irgendwie seit 3 Jahren drauf. Ich kann das viel besser als du, geh mal weg. Und dann nimmt er seinen Dreizack, stößt ihn dir in die Brust und verdrängt dich. Ich werde auch sauer.
Also hat es schon sehr viel mit dem griechischen Olymp zu tun. Also unser ganzes Pantheon in Aventurien.
Doch, sehr, sehr stark.
Richtig spannend, oder?
Also Zeus hat ja damals auch die Titanen dann in einen großen Käfig gesperrt und also genau das ist hier quasi auch passiert. Hat sie dann nicht in einen Käfig unter dem Wasser gesperrt, sondern dann in die Niederhöllen gestoßen. Einige gehören da zu Recht hin, andere wie ja beispielsweise Tagunitot, ja gut, die schickt halt irgendwie Albträume, aber dafür kannst du auch mit deiner Mama zu Abend essen. Also in den dunklen Zeiten war es gang und gäbe, dass du mit deinem, weiß ich nicht, du bist mit deiner gestorbenen Oma, bist du hingegangen zum zum Tagunitot-Tempel, hast denen irgendwie deine 5 Dukaten gegeben, also unglaublich viel Geld, und der Priester hat dann deine Oma wieder auferstehen lassen und die hat dann in deinem Garten Unkraut gemähtet.
Okay.
Das war gang und gäbe. Und ja, wir haben dann auch so Sachen wie Kor. Würdest du sagen, Kor ist ein lieber und gerechter Gott? Das ist ein blutgieriges Arschloch. Also der kümmert sich um die Söldner und sorgt dann dafür, dass die irgendwie ihr Silber im Säckel haben. Aber es ist kein Zufall, dass ein Korgeweihter unglaublich nah an die Niederhöllen steht. Und in der G7 gab es mal den Vorsteher, den Kirchenvorsteher der Korkirche, der hat sich getarnt, denn das war gar kein Korgeweihter, sondern Belhalla-Paktierer. Und der saß in Kunchum, hat da irgendwie seine Befehle gegeben und die Korgeweihten haben das nicht mal bemerkt. In der Wildermark das gleiche Beispiel. Da gibt es ein Heiligtum von Belhalla, eine Blutkerbe, und da laufen Korgeweihte rum, die fest der Meinung sind, ja, eigentlich ist das doch gar nichts Schlimmes.
Ja, und Korgeweihte gibt sich auch eigentlich komplett seinen Hass und seine Emotion. Habe ich das Gefühl, also im Gegensatz zu Rondra-Geweihte versucht sie selbst so weit unter Kontrolle zu haben, dass er sozusagen immer nur an seiner Grenze irgendwie so ein bisschen kratzt, aber der Korgeweihte, der gibt sich so total seine Emotionen hin.
Ja, aber trotzdem ist es einer, der im zwölfgöttlichen Pantheon fest verwurzelt ist, ne? Also da musst du, der wird akzeptiert, der wird zwar so ein bisschen von Rondrianern dann mitleidig beachtet, weil es ist ja nur ein Halbgott, ne? Der wurde dann mit Pharmalor gemeinsam und Rondra gezeugt. Aber die Rondrianer akzeptieren die Korgeweihten als vollwertige Mitglieder. Genauso wie die Svafnir-Geweihten. Oder Aves. Und in den dunklen Zeiten, bleiben wir bei Aves, wenn du von A nach B reisen willst, meinetwegen von Bosbaran nach Kuslik, dann gehst du in den Tempel und dann fragt dich der Priester, willst du schnell oder willst du sicher ankommen? Dann machst du eine Spende und entweder kriegst du die 7-Meilen-Stiefel von Lolgramot an die Füße oder du kriegst einen Aves-Reisesegen mit. Also du kommst so oder so an, aber das ist doch nichts Böses. Nur weil du jetzt schnell von A nach B kommst. Bist du vielleicht ein bisschen unstet.
Und wie ist das? Also ich habe ja heute die Ehre, ja einen Dämon vorzustellen, der im Pandemonium kommt. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wenn ich es richtig ausspreche, Belkehel? Belkehel ist ja der Dämon, also die Dämonen. Und Raya wäre jetzt im Endeffekt das Gegenstück dazu. Aber unterscheiden die sich jetzt so krass? Weil gefühlt Raja-Geweihte können dich auch um den Verstand bringen, ähnlich wie sie ja auch kann. Also eine Raya-Geweihte muss ja nicht unbedingt nett und lieb sein und sagen, ja, ich möchte zum Beispiel, dass eine Schwangerschaft funktioniert, deswegen holst du dir eine Raya-Geweihte oder sowas, sondern die können ja auch durchaus mit ihren Liebes Liturgien ja durchaus auch Liebe erzwingen, oder nicht? Oder verstehe ich da was falsch?
Jein, also das, was ich jetzt eben gesagt habe, war so ein bisschen dann der Advocatus Diaboli, ne? Ich habe mich so ein bisschen in diese Lage der Erzdämonen versetzt. Wenn wir uns jetzt mal Raya und Belkelel angucken und in der Mitte haben wir dann Leftan als Gegenstück, klar, ein Raya-Geweihter oder Geweihtin kann dich um den Verstand wickeln. Aber das sind dann so Sachen wie ein unglaublich geiler Tanz, so richtig sexy Hüftschwung oder Parfüm, was sie trägt und dich unwiderstehlich riechen lässt. Und wenn sie dann von hinten kommt und dich anschmiegt und der dann durch die Haare streichelt, oh, da verlierst du den Verstand und du willst sie mit jeder Faser deines Körpers, willst du sie lieben. Ne, also körperlich oder seelisch, das ist egal. Ja. Also Raya kann eben auch seelische Liebe sein. Jetzt Travia mal ausgeklammert, das ist dann die ewige Bindung, aber das ist auf einer Ebene, wo sich beide gemeinsam hingeben und hingeben wollen. Raya kann aber auch Fesselspiele sein, also da sind wir dann bei so Sachen wie SM-Sex, das ist auch okay, wenn dann der Freier hingeht und sagt, ey, ich kann das nur so, ich kann nur so meinen Spaß haben. Aber dann ist es auf einer gegenseitigen Verständigung. Du bist da hingegangen und möchtest das. Und Belkelel ist einfach eine Vergewaltigung. Also das ist nicht nur, Vergewaltigung. Das wäre ja zu stumpf. Raya ist ja auch nicht nur Sex. Aber Belkelel hat dann eben auch diesen Aspekt, dass es unfreiwillig abläuft, erzwungen. Und das hat Raya nicht. Bei Raya ist immer eine Freiwilligkeit, ein Abbruchkriterium. Meinetwegen, wenn du diesen SM-Sex hast und du hast ein Stoppwort, meinetwegen ist es Stopp. Dann hören die auch auf und machen dich los und kümmern sich dann um dich. Und bei Belkelel fängt dann erst der Spaß an. Das ist das Gefährliche. Belkelel sind aber auch Drogen, ne? Drogen oder, ja gut, bei Tänzen müsste ich mir jetzt überlegen, wie man einen Tanz pervertieren kann, aber vor allem Drogen und Rauschzustand.
Naja, aber das irritiert mich, weil es gibt ja zum Beispiel Zaubertänzer als Profession. Mhm. Und ein Zauberer, also zumindest, gut, ich spiele jetzt einen Beherrschungsmagier, das ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, ich bin auch ein Schwarzmagier, aber ich zwinge ja Leuten meinen Willen auf. Bin ich da nicht eigentlich jedes Mal kurz vorm Niederpack, wenn ich jetzt jemanden mit Blick in die Gedanken im Endeffekt foltere, im Endeffekt, weil ich dringe ja ein in ihn ohne seine Zustimmung bei Blick in die Gedanken. Also wenn ich jetzt jemanden verhöre, das macht ja mein Magier lieben gern und foltert sie auch nahe dem Tod. Und zwar nur mit Gedankenschinderei im Endeffekt. Bin ich da nicht eigentlich schon fast ein Paktierer, wenn ich als Schwarzmagier, also als Beherrschungsmagier, das so mache?
Du solltest, also ja, jein, muss ich ausholen. nur weil du schwarze Magie benutzt, bist du noch nicht Paktierer. Das ist der eine Punkt. Es ist vor allem illegal, profan illegal, nicht unbedingt auf einer geweihten, also auf einer kamalen Ebene oder auf einer magischen Ebene. Aber ich stimme dir irgendwo zu, denn der Tanz, den du wirkst, das ist so eine Mischung aus nicht ganz der Imperavi, aber vor allem der Banbaladin. Banbaladin, dein Freund, ich bin, das ist ja ehemals ein elfischer Zauber gewesen. Ich stimme dir dazu. Wenn du ein Banbaladin wirkst, ist das verboten. Das ist ein Eingriff, du manipulierst diesen Menschen. Und wenn du als Magier, wenn du als Elf neben einem Bauern stehst und ein Banbaladin wirkst und ihn verzauberst und ich stehe als Preiausgeweihter daneben, dann ist das verboten. Dann würde ich diesen Elfen, auch wenn du Teil meiner Gruppe bist, festnehmen oder irgendwie darauf hinweisen, hey, hier, hör auf damit, das darfst du nicht. Denn ein Banbaladin ist eine Beeinflussung und Beeinflussungszauber sind verboten. Und ja, ich bin
aber da irgendwo bei dir. Aber gibt es das wirklich als Recht? Also das finde ich nämlich spannend, weil wir diskutieren da oft drüber, weil ich bin ja Schwarzmagier einer richtigen Gilde. Die Gilde bringt mir diese Zaubersprüche ja auch bei. Der Banbaladin oder der Imperavi ist ja ein ganz normaler Standardzauber meiner Akademie und damit ja auch anerkannt. Und zum Beispiel die Folterer aus Lohwangen oder wie ich, die aus den Thylamidenlanden komme, wir sind ja sogar geschätzt am Hofe. Also wenn du wissen willst, hat dieser Dieb jetzt die Prinzessin getötet, dann ruft man jemand aus Lohwangen oder aus den Thylamidenlanden, der den Geist bricht, der foltert. Und das ist ja durchaus angesehen, auch im Königshaus.
Ja gut, in den Thylamidenlanden schon, weil die eine koptanische oder mutramulische Vergangenheit haben. Auch das wieder dunkle Zeiten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Imperavi, beziehungsweise alle Beherrschungszauber, sind abgeleitet aus dem elfischen Kantus Banbaladin. Die sind daraus, die haben das studiert, hatten sich dann irgendwie 5 Elfen im Keller gefangen gehalten und haben daraus dann einen eigenen Kantus entwickelt und den dann in gildenmagische Form gepresst. Und in den Thylamidenlanden mag das nicht strafbar sein und in Al-Anfa auch nicht. Aber wenn du in Gareth rumläufst oder noch schlimmer in Havena, wo ein Magieverbot herrscht, du darfst das nicht, das ist verboten. Auch außerhalb von Lohwang, wenn du dann irgendwie, ins Ausland gehst, ich muss gerade mal schauen, Tralorp oder Balio ist da in der Nähe, das ist da auch verboten.
Okay. Mein Magier lebt sehr gefährlich, merke ich gerade.
Also
mein Meister gefällt das auch nicht, dass ich halt nicht jeden so, ja, wir foltern jetzt bis zum Tod, ist das erlaubt, Herr Großmarschall? Ja, wir brauchen die Information. Okay, wunderbar, mein Sadist ist wieder am Start.
Also ich finde, das ist verboten und ich würde dir vielleicht nicht beim ersten Mal einen Minderpakt geben, aber wenn du das 2 oder 3 Mal getan hast, dann würde ich auf alle Fälle mal eine schöne Frau auftauchen lassen. Oh, die ist hübsch und sieht aus wie eine Reihergeweihte, hat so ein geschlitztes Kleid, ziemlich hoch und du kannst so ein bisschen ihre Brustwarzen erkennen und die ist echt hübsch und die kommt mit dir und spricht mit dir und flüstert dir Dinge ein und du unterhältst dich mit ihr und deine Kollegen stehen daneben und sehen die nicht. Aber ja, wenn du irgendwie zu oft manipulierst und Dinge tust, die gegen den Willen sind, dann muss das noch kein Minderpakt sein, aber dann kann auf alle Fälle schon mal Belkele ein Interesse an dir haben. Und dann kannst du in die Richtung abrutschen, definitiv, ja.
Beim Meister muss schon sehr leiden, weil sobald irgendwie eine Wache da ist, bamballert ihn dann freundlich mit Tim nicht schon wieder. So, er springt jetzt ins Wasser, dabei stirbt er nicht, er darf nur nicht sterben auf Qualitätsstufe 6. Alles andere muss er machen. Ja, die Wache springt ins Wasser. Sie kann leider nicht schwimmen, das war ihm nicht eingefallen. Ja, schade, ist ertrunken.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass du andere Leute sehen das, wie du ja die Leute, also normalerweise stehen die Wachen ja auch aus Gründen nicht nur alleine dort, sondern zu zweit. Und wenn ich mich da hinstelle und sage, Banbaladin, dein Freund, ich bin, du springst jetzt ins Wasser, dann würde ich die zweite Wache dann doch schon sehr, sehr ekelhaft angucken. Und
ja, die schützt meistens unsere Elfe auf.
Ja. Ja gut, also was
dann...
Also
unser Meister hat es nicht einfach mit
was,
uns.
Was dann am Ende sagen. Der Spielleiter daraus macht, das ist ja ihm dann überlassen oder ihr.
Ja, Meister schickt, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammen bei unseren Spielrunden.
Ja, Galotta war ja damals auch ein Beherrschungsmagier. Also bevor er böse geworden ist zu diesem Heptarchen und die Eugoma gegründet hat, da war er ein angesehener Magier in Elendwina. Das ist am großen Fluss und der hat da auch gezaubert wie ein Großer. Und als er dann in Gareth die falsche Person verzaubert hat, nämlich die Kaiserin Alara, da ist ihm das gar nicht so gut bekommen.
Aber war das nicht so, dass Galotta ja erst Nahima kennengelernt hat?
Auch. Also
die dann abgelehnt hat, und er hat doch am Schluss irgendwie, war doch an irgendeinem Kaiserhof, hat einen Dämon beschworen, Nahima hat ihn doch dann einfach losgelassen sozusagen, und dann ist er doch vom Hof geflogen.
Oder genau, so. Genau. Also die Galotta-Geschichte an sich, ich glaube, das wäre auch nochmal sehr abendfüllend, 3-Stunden-Podcast, das würde ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber in Ellen Wiener wurden auch Beherrschungsmagier ausgebildet, was mittlerweile, wie gesagt, auch verboten ist. Also du darfst das nur unter Auflagen benutzen, nur mit einem Dispens. Du gehst dann zum Kaiserhaus oder zum Herzog, der dann irgendwo sitzt, weiß ich nicht, wo sitzt der Herzog vom großen Fluss? Ist das Havena? Ist das Ellen Wiener? Ich weiß nicht. Der sitzt halt irgendwo. Gehst du zum Herzog, sagst, hey, ich würde jetzt ganz gerne Ban Baladin benutzen, weil ich reisender Held bin. Oder du gehst zur Grauen Gilde oder zur Weißen Gilde, und die guckt sich dann an, was du so getan hast, ob du einen guten Leumund hast, und gibt dir dann den Dispens, dass du einen Baladin offiziell benutzen darfst. Dann ist das kein Problem. Zumindest profan ist es kein Problem, aber trotzdem solltest du dir vergewissern, dass du in den Gedanken eines anderen Menschen spielst. Und du würdest das auch nicht geil finden, wenn ich dir sage, du darfst nie wieder, Ban Baladin, Mr. Turkel, du bist jetzt mein Freund, kauf nie wieder DSA. Schenk mir all deine DSA-Sachen, jetzt. Du würdest mich hassen. Und gerade wenn dieser Zauber abfällt, der dauert ja nicht lange, dann wirst du wissen, dass ich dich verzaubert habe.
Zaubererweiterung.
Ja, okay, aber nehmen wir an, in 50 Minuten, du hast mir irgendwie das Paket per Post zugeschickt, nach 50 Minuten fällt dieser Zauber ab. Du wirst mich abgrundtief hassen. Klar. Und du wirst mich dafür töten wollen, und ich würde dir dafür nicht mal böse sein.
Ja, also eigentlich müsste ich verhasst sein, aber wie gesagt, das Problem ist, wir Powergame halt auch ein bisschen in unserer Gruppe. Wir haben die Zaubererweiterung, dass ich nicht dran erinnere. Aber wie gesagt, ich finde es spannend, weil ich würde halt schon meinen Schwarzmagier, der halt einfach ein mieser Arsch ist, das ist halt einfach Arscharif, der müsste halt schon immer so am Minderpack kratzen gefühlt die ganze Zeit. Weil, also wie gesagt, ich habe halt meine Rolle so gemacht, der hat auch Spaß daran zu foltern. Der findet jetzt nicht irgendwie so, ja, ich muss das machen aus Gerechtigkeit. Nein, er macht es aus Spaß. Wie alle in seiner Akademie, die haben Spaß daran, die Leute wie Marionetten hüpfen zu lassen.
Da also Minderpakt ist ja auch nicht so schlimm, das ist ja kein voller Pakt. Ich würde dir dann sowas geben wie den Nachteil Selbstsucht. Selbstsucht 5, würfel mal drauf. Oder naja, irgendwelche anderen Sachen, die dann mit Belkelel in den Aspekten auftauchen. Meinetwegen ist das sowas wie Blutgier, dass du eben nicht vorher aufhörst, bevor Blut geflossen ist. Oder wenn du dein Schwert ziehst, dass du irgendwen schneiden musst. Würde ich dir reindrücken irgendwann. Wenn ich gebe dir eine Ermahnung, ey, Mr. Turkin, sorry, hör mal auf jetzt, also Tim, hör mal auf jetzt, sonst drücke ich dir den rein. Und du machst das weiter und du machst das weiter. Ja, okay, dann taucht jetzt diese Frau auf und umgarnt dich und hey, komm, schneid ihm noch mal ein bisschen höher, irgendwie schön in die Adern, sodass er blutet. Ja.
Völlig verdient. Spannend als Charakterentwicklung für Sharif. Also, weil er treibt es ja an die Spitze, genauso wie wir hatten Rondra-Geweihten dabei. Das hat halt keinen Spaß gemacht, mit ihnen zu kämpfen, weil jedes Mal, wenn versucht hat, irgendjemand Leute zu erdrosseln, ja, Moment, das geht nicht. Wenn ich, und irgendwann haben wir einfach den Rondra-Geweihten immer abgelenkt.
Ja. Nee, vollkommen verdient. Also ich würde dann auch irgendwann hingehen, und keine Ahnung, du hast jetzt den fünften Mann schon wieder gequält, und dann würde ich irgendwann sagen, hey, hier, du, ich habe hier diese Peitsche, die hat 9 Schwänze, ich würde sie dir geben. Probier sie mal aus, so ganz ohne irgendwie eine Forderung. Nimm sie mal, schneid den Leuten mal das Fleisch von der Haut runter und folter mal damit. Die werden singen. Und wenn sie dir gefällt, kannst du sie behalten. So, dann hast du diese Peitsche und kannst damit irgendwie die Leute foltern und die schreien und singen.
Spar ich mir ASP, ist doch super.
Die sagen dir sofort, was du wissen willst, und du kannst danach weitermachen, obwohl sie dir schon alles gesagt haben und weiterquälen. Ja, und dann könnt sie mal anbieten, hey, hier, du bist ja schon so ein bisschen, hier das erste graue Haar und du riechst ja auch ab und zu mal so ein bisschen unangenehmer. Ne? Ich würd dir sagen, du stinkst nie wieder nach Schweiß und du wirst nie graue Haare bekommen. Alles, was ich brauche, ist deine Hand. Ja, dann gibst du dir die Hand, kriegst du irgendwie, ja, was kriegst du dann? Irgendwie
ein Dämonenmal,
meinetwegen Schlangenschuppen oder sowas. Nicht am ganzen Körper, aber das kann sich ja ausbreiten. Oder, was könnte man noch so machen? Widerhaken am Penis. Ekelhaft, unglaublich ekelhaft, ja. und brutal. Aber das könnte auch ein Dämonenmal sein. Und damit bist du in dem ersten Paktkreis. Und Ja, dann darfst du auch Raya-Tempel nicht mehr aufsuchen. Da solltest du auch nicht mehr in andere Tempel reingehen. Also könnte sein, dass halt dass du anfängst, aus Körperstellen zu bluten, die du aus allen eigentlich. Also Auge, Nase, Mund, Ohren willst du einfach nicht. Das ist dir dann sehr unangenehm. Und den einzigen Schmerz, oder den Schmerz kann dir nur noch Bakelel dann abnehmen. Und du kannst dich dann in ihre Umarmung dann ergießen und sie wird dir Freude und Ekstase schenken, aber nur, wenn du eben die Dinge machst, die du tust. Sonst wirst du nie wieder Spaß haben. Nie wieder.
Das würde mich interessieren. Wie machst du das als Spieler? Wenn jemand einen Pakt hat, hast du immer Sidequests für ihn? Also zum Beispiel, was weiß ich, ihr müsst irgendwie eine Frau retten und sie flößt sie ein, so musst sie töten, bevor du ankommst. Du musst sie töten. Muss dann der Held das irgendwie versuchen, sie dann zu töten während der Queste? Oder wie machst du das in Spielgruppen, wenn jemand einen Pakt hat?
Also ich hatte schon Charybdor-Paktierer bei mir in der Runde. Blutige See, der hat da auch richtig gut reingepasst. Der hat dann die Dämonenarche kontrolliert und ich habe ihm dann Dicke zugeflüstert. Ja, und das ist zum einen, dass die anderen fünf Helden sollen dann XY retten und dem anderen sage ich, bring sie um. Das ist jetzt ziemlich stumpf. Das sage ich dann aber auch offen am Tisch, beziehungsweise dann über das offene Mikrofon, wenn wir online spielen, und flüstere dann so und ziehe dann mein Mikrofon näher ran und spreche dann so ein bisschen erotischer, ne? Keine Ahnung, ne? So kannst du machen, wie du willst. Es soll zumindest klar sein, sie spricht gerade nur mit dem Paktierer, nur in seinem Kopf, und er bekommt einen Auftrag, der von anderen Aufträgen abweicht.
Und dann entsteht. Was passiert dann, wenn er ihn nicht schafft? Lässt du ihn dann leiden oder sowas? Oder?
Oh, nö, nicht unbedingt, aber dann ist sie unzufrieden und dann gibt es halt keine weiteren Geschenke. Okay. Oh, das sind Geschenke, das sind doch nette Wesen. Die wollen dir ja gar nicht wehtun, die wollen dir nur Gutes.
Ja, aber nur ihre Quest erledigt haben. Mhm.
Also du kannst das natürlich, du kannst Erzdämonen auch darstellen als ekelhafte Schwammmonster, als widerliche, gehörnte Kreatur mit irgendwelchen schartigen, zuckenden Gliedmaßen, mit irgendwelchen finsteren Äxten. Das würde sich bei Belhalha dann natürlich anbieten. Aber gerade bei so, ja, bei Wesen, die anders sind. Es gab dann auch das Beispiel von einer Hexe. Eine Hexe ist ja auch immer durchgängig sehr rachsüchtig. Und die Hexe hat dann Stimmen in ihrem Kopf gehört und dann mit Wesenheiten gesprochen. Und sie dachte dann, das ist dann ihre Hexe, wie heißen die Hexengötter? Wie heißt sie mit S? Nicht Satinav. Satuaria, danke.
Satuaria, genau.
Genau, Satuaria. Und diese Hexe dachte dann, Satuaria spricht mit ihr, aber eigentlich war es dann am Ende Blackaratz. Und Blackaratz ist dann in Gestalt einer schönen Hexe aufgetaucht, hat dann Dinge versprochen und dann, ja, am Ende hat die Hexe die Hand gereicht, im Glauben, dass es Satuaria war. Und das war es dann aber Blackaratz und damit ist die Hexe dann abgerutscht und ihre Rachsucht ist dann, ja, von 5 auf 15 gestiegen oder so.
Das wäre so ein Racheengel am Schluss gewesen.
Ja.
So eine Banshee.
Genau.
Wo du es jetzt ansprichst. Ich glaube, wir können unsere Dämonen oder unseren Dämonen vorstellen, den wir jetzt haben. Erstmal vielen Dank an Jasmin Neitzel, die uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, aber ich habe ihn in der Wiki-Aventuria gefunden. Ich glaube nicht, dass er zum ersten Mal auftaucht.
Ich kenne ihn nicht.
Also, die kannten ihn zumindest in der Wiki-Aventuria. Also will ich jetzt mal nicht announcen, dass es den jetzt ganz neu in DSA 5 gibt, aber scheinbar gab es ihn lange Zeit nicht. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus. Das ist Karasaros. Und das ist, wie ich es mir vorgestellt habe, also ich habe den Wunsch an Jasmin geäußert, Jasmin, ich hätte gerne eine Succubus. Und ich glaube, das ist in Aventurien, was eine Succubus am nächsten kommt. Ich lese mal ein bisschen Flufftext vor, ich habe hier die sozusagen schon Vordruck. Das liebliche Wesen, das ich je gesehen habe, entstand mitnichten der Welt der Sterblichen. Welcher Mann, welche Frau kann denn schon so schön sein, dass sie mit der Göttin oder Bekele gleichzieht? Gewiss, die Geliebte der Göttin hat ihren Liebreiz und ich habe schon so manchen Elfen für seinen makellosen Körper bewundert. Aber noch niemand hat so eine Anziehungskraft auf mich ausgeübt wie Karafaros. Und das ist scheinbar, und das finde ich cool, das ist auf jeden Fall ein sechsgehörnter Dämon, das ist schon viel, ne? Für jemanden, der keine Ahnung von Dämonen hat.
Ja, also Dämonen sollte man ganz, ganz sparsam mit den Hörnern umgehen. Also so ein niederer Dämon kommt immer darauf an, aus welcher Sphäre der kommt. Das kann schon mal sein, also so ein Zant, der kann nicht nur eine Heldengruppe zerreißen, der hat keine Hörner. Ein Zant ist so diese Kuschelkatze mit säuretriefender Haut. Das ist so die Kuschelkatze von Aventurien. Die kann auch mal ein ganzes Banner von Soldaten in den Tod reißen. Also 50 Soldaten, das geht, wenn der Zant mit Raserei und Initiative 60 kommt, no problem. Und wie gesagt, wenn du dann mit Hörnern anfängst, wird das sehr, sehr skurril, wenn die dann Unsichtbarkeiten bekommen oder irgendwelche finsteren Regenerationen, dass die dann, du kratzt sie und reißt ihre Haut auf und das wächst wieder zu oder sie werden, also es ist einfach unglaublich fies.
Ja, ich kann ja mal die Verbreitung vorlesen. Karafaroth ist eine Dämonin, die in allen Kulturen die Dämonenbeschwörer hervorgebracht hat, bekannt. Ihr Name taucht in vielen Zauberbüchern auf und sie zu rufen erscheint verführerisch, geht von ihr doch offenbar keine große Gefahr für den Beschwörer aus. Allerdings ist Karafaroth sehr schwer zu rufen und zugleich eine machtvolle Dämonin, die erstmal in der dritten Sphäre ankommen, ihre eigenen Ziele verfolgt. In Ohren, wo man sie vermuten könnte, dass die Dämonin häufig gerufen wurde, war sie eher selten das Tier einer Invokation. Dies lag vor allem daran, dass der Kult der Bekehel als Dienerin die Shas Manjat bevorzugte und diese Dämonen und Karafaroth sich nicht ausstehen können. Also ja. Scheinbar auch selten gerufen. Und ja, wenn man sich so ein bisschen die Sache anguckt, eine der mächtigsten Dämonen aus den Gefolgen von Bekehel ist Karafaroth. Die Begehrensauslöserin. 6 Hörner ziehen ihren Kopf. Die Dämonin kann in weiblicher wie auch männlicher Gestalt erscheinen und ist ein wunderschönes, vor allem begehrtes Wesen. Von der Gestalt her ähnelt sie den Sehnsüchten des Zauberers und kann sprechen wie eine tulamidische Charizard, eine alterlose Elfe oder wie Nahema aussieht.
Sehr schön.
Okay. Ja, also ein Dämonenbeschwörer. Ja. So. Beschwörungsritual. Invocatio Maxima. Das hört sich irgendwie schwierig an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich doch ein etwas schwieriger Zauber, den zu machen. Wenn da Maxima drin steht, hört sich das irgendwie an.
Also früher gab es den Invocatio Minor und den Invocatio Major. Ich weiß nicht, ob der Invocatio Maxima noch was anderes ist. Das weiß ich jetzt nicht. Also der kleinere Invocatio und der höhere Invocatio. Und Maxima wäre dann halt das Superlativ. Ja, für 6 Hörner.
Mut 14, Klugheit 14, Initiative 14, Charisma 17, Fingerfertigkeit 14, GE 16, Konstitution 14, Körperkraft 12. Sind jetzt mal nicht die schlechtesten Werte, würde ich behaupten.
Ja, so vor allem mit Charisma 17, Gewandtheit 16, das Ding wird natürlich dann auch nicht zum Kampf gerufen, sondern vor allem dann meinetwegen auf einem Fest, wenn wir uns jetzt die neuen Horas-Plots angucken, die neuen Abenteuer vom Horasreich. Charisma 17 und Gewandtheit 16, damit kann das Ding auch tanzen, kann verführen. Und ja gut, eine Körperkraft 12, das Ding soll eigentlich nicht kämpfen. Wir können uns ja auch mal die Aktion angucken, wenn das Ding zweimal angreifen kann mit Fingernägeln. Also das ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Gerade wenn du 1W6 plus 4 machst, das ist nicht viel. Und die Attackewerte mit 12 und Parade 10, das ist auch nicht so viel.
Na, aber wenn ASP, 100 ASP, da merkt man schon, ja, das ist kein Profaner. Jetzt gucken wir mal.
Genau, auf die Zauber. Also einmal gut aussehen 2 und die schlechte Eigenschaft Lüsternheit. Ja gut, jetzt mit Blick auf die Zauber wird uns klar, warum das Ding 100 ASP braucht. Bannbaladin 13, Blick in die Gedanken 13, große Gier und Lefter ans Feuer. Mit dem Lefthandsfeuer bekommst du ASP wieder zurück und schläfst dann mit dem oder derjenigen, klaust dann der die Regeneration und die ASP und ich glaube, du kannst sogar ein bisschen Schaden machen. Also das ist halt dieses tolle Liebesspiel, wo du deinen Rücken aufkratzt.
Ja, aber ich glaube eher, dass du wirklich mit den Zaubern halt wirklich einen um den Verstand bringen willst.
Genau, also vor allem willst du dann dein Gegenüber für dich gewinnen. Und du willst auch die innersten Ziele und Träume haben. Also mit Blick in die Gedanken 13 wird das, glaube ich, ganz klar.
Auch große Gier, damit kannst du halt ihn auch töten lassen. Und wenn du irgendwie sagst, ja, guck mal, dieses schöne Schwert bei diesem Wächter da drüben, hol es mir. Und er greift dann einfach waffenlos den Wächter und reißt ihm das Schwert weg. Und ist wie von Sinn, dann wird er halt von der Wache niedergemetzelt.
Ja, ich glaube, es ist vor allem dann auch für politische Plots interessant, wenn du in dem Gegenüber was auslösen willst. Nicht so sehr, dass du ihn töten willst, sondern vor allem, dass du etwas hast und er soll das haben wollen und dafür dann Dinge tun. Meinetwegen, hier, keine Ahnung, ich gebe dir diese Schatulle aus Elfenbein und dafür will ich aber Einfluss haben. Macht, Politik, gib mir einfach das Amt eines... Ja, beliebiges Amt hier einfügen.
Großmagier.
Eines Beiruns oder so.
Ja, also es ist spannend, wie man die einsetzen könnte, weil das ist halt wirklich kein Kampfplot, aber überleg dir mal, du willst irgendwie. Die Frage ist, kannst du meisten der Meisterperson wirst du damit auch überwinden können, oder? Mit ihr. Dass sie die Meisterperson unterwirft, sozusagen.
Ja, das Problem ist einfach, dass du oft nicht weißt, dass vor dir ein Dämon steht. Wenn das einfach eine herausragende Kreatur ist, weiß ich nicht, Mensch, Elf, Nahema, dann rechnest du nicht damit, dass das ein Dämon ist. Kann ja natürlich irgendwie eine Hure sein oder ein Lustknabe oder sowas. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, aber der will irgendwas von dir. Der stellt sich bitte hin, genießt den Wein und meinetwegen verführt dich auch zu Drogen. Ne? So große Gier, Drogen.
Vor allem das Fieseste, doch Blick in die Gedanken. Sie weiß halt ganz genau, die Dämonin, was deine innerste Traumfrau ist. Also was ist der perfekte Topf für den Deckel? Ich glaube, das macht die Schwierigkeit auch aus. Das Einzige, was sie schwächt, ist, dass sie ihre Hörner nicht verstecken kann, so wie es aussieht. Wie ich das richtig verstanden habe?
Das weiß ich nicht. Ist das so?
Können ich glaube, ich habe das gelesen. Schau mal schnell durch.
Also, zumindest unter einem Odem wirst du die sechs Hörner erkennen können. Aber ich weiß nicht, ob sie ihre körperliche Gestalt dann auch anpassen können, dass du die sechs Hörner nicht siehst. Das müsste man natürlich sich dann ganz überlegen, wo denn die sechs Hörner auftauchen. Zumindest das Paktmal kannst du beim Paktierer, das kannst du nicht verbergen.
Ja, also ich habe ja ein Bild von Jasmin bekommen und da hat sie zumindest Hörner an der Stirn, wie so eine Krone.
Okay, das sieht cool aus. Ja, vielleicht muss sie dann eine kleine Krone oder sowas tragen.
Ich habe gedacht, ich hätte das gelesen. Das will ich natürlich nicht auf die Dinge, aber ich glaube, das war nämlich der einzige Nachteil von ihr, dass sie diese Dämonenhörner versteht. Das sind nur so ganz kleine. Mhm. Natürlich, aber trotzdem müsstest du halt immer einen Hut tragen.
Darth Maul.
Ja, genau. Ungefähr so wie so ein Zabrak sieht sie aus. Ich werde auch in dem Podcast dann unten im Titel dann das Bild auch veröffentlichen. Und die finde ich schon krass. Und ich möchte nicht wissen, wie ein sechsgehörnter Dämon aussieht bei einem der Kriegsgötter. Das muss ja eine Kampfmaschine sein, da muss der eine ganze Schlacht gewinnen können.
Ja, wie gesagt, also wenn du da an die Kampfkartoffel denkst, dann das ist ein tentakelarmiges Wesen, was unsichtbar wird und dich dann mit vier Aktionen pro Kampfrunde verdrischt. Und das ist unsichtbar. Das heißt, alle deine Attacken und Paraden sind schon mal um 8 Punkte erschwert. Also das Ding schnetzelt sich einfach nur durch die Gegend. Wenn du dann mit vier Hörnern anfängst, dann kannst du natürlich noch weiter übertreiben, aber das Ding, also das rufst du für eine große Party, wenn du befördert werden willst, wenn du irgendein Baron werden willst oder Herzog oder so, dann ist da irgendwie so eine große Gala und dann kannst du dann den König treffen oder irgendeinen Diplomaten, kannst dich dann bei dem einschleimen, dann rufst du eben dieses Ka-Rotoroth Ding, fängst dann an mit, ja, hier ist doch eine hübsche Frau, wir fangen mit Wein an und dann können wir ja mal so ein bisschen Weed rauchen und wenn wir Weed geraucht haben, dann machen wir noch ein bisschen mehr, dann ja, muss ich jetzt gerade mal in die große Liste der Drogen gucken, die habe ich mir nämlich auch irgendwie als Spielhilfe schon mal rausgesucht.
So, ich habe es nämlich gefunden, von der Gestalt her ähnelt genau, von der Gestalt her ähnelt sie den Sehnsüchten des Zauberers und kann entsprechend wie eine tolemische Charizard, eine alterslose Elfe oder wie Nahema aussehen. Ihr sechsgehörnter Kopf ist das Einzige, was ihn jeder dieser Gestalten verrät. Ein Beschwörer ruft Karahot übrigens herbei, weil er sich von ihr erotische Dienste verspricht. Entweder bei sich selbst oder für jemand anderen. Ich habe jetzt aber noch was gefunden, nämlich einen Warnhinweis, ist ja eine Anleitung für Dämonologie. Von einigen Dämonologen hört man den Rat, auf keinen Fall Kaffaros zu rufen, da kaum ein Magier widerstehen kann und sie alle manipuliert, inklusive ihres Beschwörers. Das Risiko ist groß, aber ihr Nutzen ist immens, sodass sie leichtsinnige Dämonenbeschwörer immer wieder über den gut gemeinten Rat hinwegsetzen.
Ja, wenn da so ein kleiner Adeptus Minor steht, irgendwo ein Brabak, der sie dann auf dem Schulhof oder ja auf dem Klo ruft, damit sie dann einen bläst oder sowas, ja, ganz schön dumm. Also sollte man dann nicht als kleiner Minor rufen.
Richtig, Lebensweise ist auch noch spannend. Die Cover Wir brauchen einen anderen Namen. Succubus verbirgt ihre Existenz gerne auf Dere. Sie findet ein dämonisches Vergnügen darin, Intrigen zu spinnen, Sterbliche zu verführen und sie anschließend in den Tod zu treiben. Oft bleibt sie in der Nähe derjenigen, dessen sie eine Suggestion eingepflanzt hat, um zu sehen, wie sich diese auswirkt. In ihrer wunderschönen Erscheinung sind ihr Menschen, meist auch Zauberer, der sie beschworen hat, schnell verfallen, sodass sie häufig nicht nur in den Diensten ihres Beschwörers steht, sondern auch ihn maßgeblich beeinflussen und sie für ihn Entscheidungen trifft. Wenn Karfaron längere Zeit auf Dere weilt, ist ihr erklärtes Ziel die Schwächung des Raja-Kultes. Zwar kann sie selbst nur mit Mühe den Tempel betreten, aber sie wird über Mittelsleute versuchen, Heiligtümer zu schänden, Streit zwischen Liebenden auszubrechen und Geweihte der Raja zu töten. Also so ein Dämon, den man gern bei sich hat, der immer stärker und stärker wird. Die Frage ist, wie kriegt man diesen Dämon wieder los? Kann man die wieder entschwören oder kann man sagen,
ja, du kannst die Sphären? Du kannst die exorzieren, genauso wie du sie beschworen hast. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Lock sie in ein Pentagramm. Zur Not musst du schnell einen Kreis um sie drum zeichnen, während sie dich mit den Fingernägeln kratzt. Und dann versuchst du sie in diesem Pentagramm einzusperren. Das mag bei Nicht-Kampfdämonen mag das einfacher sein. Hier steht ja auch drin, dass sie keine Kampfdämonin ist, ja, sondern körperliche Auseinandersetzungen vermeidet sie. Aber danach kannst du sie wieder wegschicken. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei 5 ist. Oft bleiben die auch so lange, bis sie ihre Aufgabe erfüllt haben und wechseln dann wieder zurück in die Niederhölle, weil sie ohne eine Manifestation in der dritten Sphäre nicht wirklich Schaden bekommen. Aber sie fühlen sich da nicht ganz so wohl, wenn sie eben nicht richtig gerufen worden sind, sondern nur auf Zeit.
Ja, also wie gesagt, spannend. Also Ich habe ja so eine Succubus sehr viel, also man merkt, das ist keine richtige Succubus, wie wir sie kennen, sozusagen auf der Mythologie. Aber das ist schon eine Hardcore, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Hardcore-Dämonin. Mit der, glaube ich, echt nicht zu spaßen. Ich glaube, wenn du die auf der Gegenseite hast, bist du ziemlich verloren. Also als NPC stelle ich mir die, wie willst du Charisma 17 gegenwürfeln? Das ist...
Das Problem wird, glaube ich, auch sein, also du solltest niemals stumpfes Trumpf anwenden, gerade bei Dämonen, gerade wenn sie 6 Hörner haben. Du solltest dann vielleicht nicht, ja, große Party, die Helden sind eingeladen und dann läuft da diese Frau mit dieser Dämonenkrone rum. Das solltest du nicht tun. Du solltest wirklich eher dann dafür sorgen, dass sie im Hintergrund wirkt und die Wachen verzaubert oder eben dann den Herzog verzaubert oder was da eben rumläuft, den Bayrun, den Grafen, schieß mich tot. Und der stellt sich dann vor die Helden und sagt dann zu den Wachen, okay, nehmt sie fest, das sind die Bösen. Und dann hast du ein Problem, weil du dann siehst, die Obrigkeit hat aus irgendeinem Grund ist diese Obrigkeit gegen mich und da wirkt irgendwie ein Zauber, aber du siehst den Dämon dazu nicht, weil der ja gar nicht offen auftreten muss. Das heißt, der wirkt durch andere und ja, ansonsten, wenn da diese Frau rumläuft oder dieser Mann und der hat irgendwie diese Krone mit den 6 Hörnern, dann wirkst du halt ein Odem. Siehst du im Odem, der ist irgendwie magisch und dämonisch und ist der Plot gelöst, das macht keinen Spaß. Deswegen ist das an meiner Stelle dann die Empfehlung, den nicht so stumpf einzusetzen.
Aber würdest du denn was nutzen? Sagen wir mal, die Heldengruppe macht einen Odem, mein Magier kann ja ein Odem Arcanum.
Ja.
Das glaubt mir doch keiner. Ich sehe ja den Odem Arcanum. Dann sage ich, ja, diese Frau ist eine Dämonin und ich würde sagen, das ist meine Ehefrau, was erlauben sie sich? Ich schneide ihnen die Hände ab, Herr Magier.
Na gut, dann rufst du halt einen Reiher-Geweihten. Und dann wird spätestens der Reiher-Geweihte kann dann auch feststellen, ja, Moment, warum fängt denn deine Frau an zu bluten, wenn ich sie berühre?
Ach, bei Geweihten ist es dann ähnlich, wie als wenn sie in eine Kirche gehen.
Ja, wenn der Geweihte seine Hand auflegt, also der Gegenpart, wenn du Reiher Bekelel hast, dann verursacht die Berührung, also das Drücken, meinetwegen auch das Schlagen, verursacht Schaden auf Zeit. Also es, ja, Schaden auf Zeit.
Krass.
Und dann kannst du den Dämon umarmen, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn auch einfach nur anfassen. Dann lässt du einfach mal, also einfach kurz mal hier das Seidengewand zur Seite, dann packt er ihr kurz irgendwie auf den Oberarm, wartet mal kurz 5 Minuten und dann wird sie entweder an der Stelle anfangen zu glühen oder zu bluten oder zu brennen oder ihr läuft irgendwas aus der Nase. Und spätestens dann ist Feierabend. Also entweder werden dann die Helden festgenommen, weil, hey, Moment, das geht ja gar nicht, dass hier irgendwie die Frau vom Baron irgendwie beschuldigt, ein Dämon zu sein. Ja. Entweder werden die Helden dann festgenommen oder aber, naja gut, dann beginnt halt der Kampf gegen das Ding und dem Geweihten wird man dann glauben. Aber der Dämon wird, glaube ich, auch gar nicht zulassen, dass da irgendwie ja der Erzfeind neben dir steht und mich dann 5 Minuten anfasst. Also wenn dann der Geweihte antanzt, ja, dann wird sie sowieso ihre Fingernägel ausfahren und anfangen.
Ne? Hauptsache dann nimmt man sie ja keine mit. Gefahr wäre, also auf 50 Lebenspunkte sehr schnell runtergehackt.
Ja, doch, stimmt, hast du recht.
Also ich finde es spannend. Also das ist halt an sich, ich fand den Dämon, ich habe ihn gekriegt, habe ihn durchgelesen und fand so, das ist echt geil. Also ich hoffe wirklich, dass viele in dem Pandemonium so krass auch beschrieben sind und auch, weil du liest den Dämon durch und denkst dir, fuck, den erkennen wir ja gar nicht als profane Held. Und dann siehst du solche Sachen wie, ja, sie hat immer 6 kleine Hörnchen um sich rum. Daran erkennt ihr sie schon. Also ich finde cool, dass sie den so gebalanced haben, den Dämon, weil der wäre ziemlich imbar, wenn sie nicht diese Hörnchen hätte.
Ja, ich meine, wenn da irgendwie so ein Zombie auf dem Friedhof rumläufst, den erkennst du ja auch. Und ja. Irgendwie so ein Tentakelmonster aus dem Wasser, das erkennst du auch, dass das ein Dämon ist. Von daher ist das okay, wenn da gerade so ein Gesellschaftsdämon durch die Gegend läuft, dass du den erkennst, ist halt auch irgendwo okay. Aber man sollte ihn, wie gesagt, nicht verheizen. Man sollte nicht auf jeder Party so ein Ding auftauchen lassen. Man sollte auch mit den Hörnern nicht... man sollte sehr sparsam damit umgehen, weil sonst kommen irgendwo... nächstes Jahr auf die Radcon kommen dann 50 Leute. Ja, Moment, also ich habe hier so eine Strichliste. Ich habe schon 6 Gehörnten getötet, 7 Gehörnten, 8 Gehörnten. 13 Hörner habe ich auch schon weggeklatscht. Also schick mir den nächsten, gar kein Problem. Man sollte mit Dämonen sehr sparsam sein. Das müssen dann, da muss auch die Stimmung zu passen. Ne? Du musst das sehr dunkel und bedrohlich aufbauen. Also da gehört eine Menge zu, als einfach nur diese Frau durch die Party laufen zu lassen.
Wie du schon sagst, zum Beispiel, ich finde den Dämon passend, den zum Beispiel ins Abenteuer. Wie ist das Fest der Feinde, was jetzt letztens rausgekommen ist?
Genau.
Da fände ich den halt cool, glaube ich. Da würde er cool kommen.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Da ist ja auch so ein Dämon, der da genau das Zeug macht.
Hast du gerade gespoilert?
Was?
Hast du gerade das Abenteuer gespoilert?
Ach Quatsch. Nein.
Das hättest du nur so gemacht in den Abenteuer, wenn du es geschrieben hättest, oder?
Da ist halt irgendein Dämon, der da rumläuft, finde ich. Ich habe ja keinen Namen genannt.
Ja, es ist so super Spoiler-Warnung. Wir haben ja auch halb G7 schon gespoilert. Das ist halt ein Spoiler-Cast.
Ja, du, also wenn du...
Ich finde es auch immer schwierig, weil wie gesagt...
Die Borbarat-Kampagne ist 30 Jahre alt. Also wenn du dich da immer noch aufregst, ich habe die noch nicht gespielt. Ja, dann viel Spaß. Die nächsten 7 Jahre hast du zu tun. Und die 1200 Seiten musst du auch noch lesen. Du musst einen Spielleiter finden. Du musst eine Gruppe finden, die nicht zerbricht. Also ich habe einen Freund, der hat die G7 10-mal angefangen. Immer nur das erste Abenteuer. Und danach ist die Gruppe kaputt gegangen. Und ich... Er versucht es halt immer wieder. Also ganz im Ernst, bei einer 30 Jahre alten Kampagne sich dann über Spoiler aufzuregen, na, nee.
Ja, auch bei den Theaterrittern. Das ist halt schwierig. Also ich kenne jetzt genug Leute vom KRK, die gefühlt, wenn ein Abenteuer rauskommt, weiß ich kann die nächste Woche fragen, wie ist denn das Abenteuer, weil ich weiß, sie haben es am nächsten Wochenende gespielt. Das sind wirklich die schon sabbernd auf dem F-Shop warten, dass ein neues Abenteuer kommt. Und ich sammle hier im Hintergrund irgendwie Abenteuer und habe jetzt dazu entschieden, selber Spielleiter zu werden. Weil ich gerne dann 3-4 Gruppen gleichzeitig hätte, dass ich die Abenteuer durchbekomme, die Heldenwerke durchbekomme, weil es ist ja, selbst wenn du eine wöchentliche Gruppe hast, ist es ja fast unmöglich, aus meiner Sicht, außer du hast mit DSA 5 wirklich in der ersten Woche angefangen, wo es rausgekommen ist, die Abenteuer zu schaffen. Weil du hast, selbst du, der glaube ich sehr viel spielt, du hast doch bestimmt eine Pile of Shame, die Meter hoch ist an Abenteuern, die du noch nicht gespielt hast, oder?
Ja, du, also alleine meine Kampagne, da werde ich noch 2 Jahre dran sitzen und das sind ja nur die Abenteuer von 2005 so in dem Dreh rum und danach, also gut, ich werde dann auch mit Splitterdämmerung anfangen und dann Bahamus Ruf erzählen. Das Buch habe ich jetzt auch schon 2-mal gelesen, ich glaube ich sogar schon 3. Mal, aber bis ich dann an dem Punkt bin und das so vorbereitet habe, also das Vorbereiten dauert bei mir auch nochmal länger als das Lesen und also ich kann die nächsten 30 Jahre, kann ich mit den Abenteuern, die aktuell da sind, kann ich spielen. Und deswegen verstehe ich auch leider immer diesen ganzen Hate nicht. Ich will ein neues Abenteuer. Warum? Ihr habt seit 6 Monaten kein Abenteuer mehr rausgebracht. Ja, dann lass dir Zeit, guck nochmal irgendwie in den F-Shop, du wirst sicherlich noch irgendwas finden. Und selbst wenn nicht 4-1 oder selbst wenn nicht 5 draufsteht, du wirst noch irgendwas finden, was du auch spielen kannst.
Ja, oder sich selber was bauen als Abenteuer.
Ja, oder sich selbst was bauen, das lädt doch auch dazu ein.
Ja, weil, wie gesagt, ich bin da vor allem auch Heldenwerk. Also das Einzige, was ich wirklich immer durchlese, sind die Heldenwerke, weil das ist was, wo ich schaffe.
Ja, die 16 Seiten, die kannst du mal so wegknattern.
Genau, das ist halt, was weiß ich, eine längere Klolektüre oder so, aber das passt, das kannst du auch schnell durchspielen, aber gerade zur Kampagne, wenn ich mir Donnerwacht angucke, meine Fresse, das musst du ja auch erstmal vorbereiten, das sind 1000 Nebencharaktere, das ist auch immer die Frage, wie du spielst, also ich bin zum Beispiel ein Fan von Streamline, ich hätte bei der Theaterritter-Kampagne, wenn ich sie geleitet hätte, diese ganzen Minispiele rausgehauen, die Hälfte der Begegnungen hätte schön gestreamt, dass du halt ein Abenteuer an einen Abend durchkriegst. Dann schaust du dir unseren Freund an, hilf mir schnell, der mit Claudine spielt. Affendämon zu. Der spielt gefühlt 16 Abende lang ein Abenteuer, weil der wirklich alles ausspielt. Du kannst es ja auch extrem ausspielen, wie er das macht. Das finde ich super cool. Ich schaue mir seine Theaterkampagne mal an, wenn wir fertig sind mit dem Buch. Mhm. Das ist super geil.
Der macht das auch detailliert. Guck dir jetzt den Koali an, der gehört ja auch in die gleiche Riege. Der spielt jetzt Klingen der Nacht, das ist ja dieses Dunkelelfen-Abenteuer. Mhm. Da ist er jetzt aktuell bei Part 28. Und da musst du mal rechnen, so 28 mal grob 3 Stunden, 2 Stunden. Dann weißt du, wie viel Energie der in diese Kampagne reinlegt. Und das kannst du eben hochrechnen. Also ich weiß nicht, wie die Leute in einer Woche oder in 3 Wochen, in einem Monat dann so ein Ding durchziehen können.
Da muss also ich ja weiß so es schon, weil die spielen ein Wochenende durch. Also die treffen sich immer ein Wochenende und spielen es dann durch.
Ja.
3 Tage. Dann schaffen sie es natürlich auch, klar. Man muss halt auch sehen, also man kann halt, also ich renne halt durch die Abenteuer, weil ich möchte es halt wegkriegen, weil ich eigentlich den frommen Wunsch habe, ich möchte den aventurischen Boten lesen, wenn er kommt. Und nicht so wie das heute ist, so Sammelschuber auf, aventurischen Boten rein, zumachen, den Werbeteil nehme ich noch raus, das andere lasse ich mir nicht spoilern, weil es einfach schwierig ist, du müsstest halt aktuell, um den aventurischen Boten auch lesen zu können, ohne dich als Spieler selbst zu spoilern. Jetzt, wo ich Spielleiter werde, ist es mir eigentlich recht egal, weil ich den Metaplot sowieso kennen muss. Mhm. Aber als Spieler fand ich das immer nervig, dass ich stapelweise aventurischen Boten hatte und wusste jetzt nur, scheiße, wenn ich jetzt den Boten lese, werde ich gespoilt für Theaterritter. Und natürlich muss ich den Text nicht lesen, aber wenn die Überschrift irgendwie ist, wir haben eine neue Reichsmarschallin, fuck, ich habe doch gerade noch einen Reichsmarschall in dem Buch. Das ist doof.
Ja, also jetzt zum aventurischen Boten, da habe ich ja auch den sehr oft und sehr lang ignoriert und mittlerweile haben wir ja bei mir auf dem Kanal das Konzept etabliert von dem aventurischen Quartett, angelehnt an das literarische Quartett, wo wir uns den nehmen und jeden Artikel lesen und dann besprechen, damit der nicht ungelesen irgendwo verschwindet, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, dass man das auch würdigt, die Autoren, die da mit zu schreiben. Ich habe auch schon einen Artikel geschrieben und ich finde das toll, dass man so die Arbeit von nicht nur Ulysses, sondern von einfach allen freien Redakteuren, die so in der deutschen Rollenspielumgebung sich bewegen, dass das gewürdigt wird und dass man sich nicht beschwert, sondern dass man sich freut über die Sachen, die da sind.
Ja, vor allem, das ist halt ein super Konzept, was sie haben. Du schreibst das erstmal für einen aventurischen Boten, dann lernst du langsam einen Missschreibstil, dann schreibst du dein erstes Heldenwerk und dann schreibst du irgendwann dein erstes Abenteuer. Und das ist halt, das hat auch vom Konzept her gut. Deswegen muss sich auch der aventurische Bote zum Beispiel nicht so rechnen, weil das im Endeffekt Nachwuchsförderung ist. Genauso wie die Heldenwerke der Nachwuchsförderung ist, dass du Autoren kriegst, weil du kannst halt nicht jeden gleich an der Regionalspielhilfe schreiben lassen.
Ja.
Aber ein Abenteuer. Wenn du da hilft dir sogar die Redaktion und sagt dir, ja, okay, die Idee ist cool. Ja, lass uns das mal da und da spielen lassen. Die helfen dir. Das ist ja das Coole auch bei der DSA-Redaktion. Also ich habe das ja von mehreren gehört auf dem KHK, die schon Abenteuer geschrieben haben, weil ich gefragt habe, wie läuft denn das? Und es läuft wirklich so, du hast irgendeine Idee, was weiß ich. Ich möchte gern ein Krimi-Abenteuer spielen in einem großen Hotel. Seelanders 11 mal angelehnt. Und dann wird das geprüft, ja, coole Idee, ja, cooler Storyplot, schreiben uns doch noch ein bisschen die Plot-Twists und sowas auf und dann schreibst du nochmal eine E-Mail und dann fängt dann an, Nico, Alex, Zoe, Johannes, irgendjemand nimmt es und sagt, hey, weißt du was, wir haben jetzt die Regionalspiele, die jetzt da vielleicht kommt, hey, das wäre doch ein cooles Heldenwerk 2 Monate vorher, lass uns doch einfach da spielen, weil die meisten Plots, die du schreibst, kannst dir überall Aventurien spielen lassen. Und so geht es immer mehr rein. Und du brauchst zum Beispiel jetzt nicht kein 100-jähriges Wissen DSA, um Heldenwerk zu schreiben. Ganz im Gegenteil, da hilft dir die Redaktion sogar und hilft dir viel der Sachen sozusagen, gibt dir was vielleicht die Heldenperson zum Beispiel vor und sagt, ja, die ist zum Beispiel ganz bekannt, ne, lass mal die mal auftreten. Und das finde ich super, weil so kannst du auch, sag ich mal, Anfängern leichter die Möglichkeit geben, sowas zu machen.
Ja.
Ich war schon wieder viel zu Ulysses-freundlich in dem Podcast.
Ach nee, Quatsch, bist du gar nicht.
Das hat mir wieder um die Ohren gehauen.
Nein, also ich finde es einfach nur schlimm, wenn man kritisiert und selber nicht macht. Das ist einfach immer so, ja, toxisch, finde ich.
Man muss halt dankbar sein. Also jetzt gerade, jetzt wo ich ja D&D für mich entdecke, merke ich, wie anstrengend das ist. Es kommt irgendein geiles Buch raus. Zum Beispiel jetzt von Critical Role kommt jetzt dann ein Buch raus. Dann schreibe ich sozusagen, ich würde es an und sage so, hey, wann kann ich denn mit Übersetzung von diesem geilen Buch rechnen? Ja, das ist nicht auf unsere Übersetzungsliste drauf von Wizards of the Coast. Ja, das heißt, übersetzt es nicht, oder? Exakt. Dann schießt er so, ja, schöne Scheiße. Gut, dann hole ich mal in Englisch. Aber wir haben so viel Glück, dass wir sowas wie DSA haben, wo wir einfach alles bekommen und zwar aus erster Hand. Und wenn du zum Beispiel Dark Eye, habe ich mir ein bisschen angeguckt, die Kampagne jetzt, wie es gelaufen ist. Wie die bitteln und betteln, dass irgendwas übersetzt wird. So, ja, könnt ihr vielleicht das übersetzen? Ja, nee, leider gerade noch nicht. Also ich verstehe ganz viele Dark Eye-Hörer, die immer traurig sind, dass sie unsere coolen Geschichten nicht haben und auch den aventurischen Boten und sowas nicht haben. Sie haben ganz wenig von DSA und lächzen danach. Und ich kann super nachvollziehen, wenn ich mir D&D angucke, wo sie ja dieses Jahr wirklich draufhauen und ein Buch nach dem anderen zum Leidwesen meines Geldbeutels raushauen. Aber sie hat trotzdem irgendwie gefühlt zwei Jahre hinten dran sind bei vielen Sachen. Jetzt kommt ja erst Salzmarschen und sowas. Oder dann auch, wenn du dann den Michael und so anhörst. Ja, jetzt haben sie schon, jetzt gibt es nicht mehr Tiefwasser, jetzt müssen wir es Waterdeep nennen, weil bis auf the Coast sagt, es muss Waterdeep heißen. Also deswegen können wir so froh sein, dass wir sowas wie DSA haben, wo wirklich wir eine Redaktion haben, die tun und lassen kann, was sie möchte und auch viel Sachen raushaut. Und viel für uns machen, wir eigentlich sehr viel mehr kriegen, als wenn du dir Shadowrun anguckst oder solche Sachen. Das ist. Deswegen sollte man auch halt, stimme ich dir vollkommen zu, da mithelfen und gucken, dass das auch so bestehen bleibt. Wir sehen mit Uhrwerk, dass sowas schnell gehen kann. Und ich fand auch die Redaktion der Community super, dass sie da so helfen. Aber ich hoffe, dass das nie Ulysses passiert. Aber ganz ehrlich, es sind jetzt irgendwelche Verlagszulieferer pleite gegangen, gab es ja auch ganz groß in den Nachrichten am Anfang des Jahres, einer, der sozusagen die Bücher immer in Vorleistung für die Buchhandlung bringt, der ist pleite gegangen und dabei hat es auch sozusagen Romanverlage getroffen, also es ist nicht so, dass man sich immer zurücklehnen kann und kann sagen, ja, Ulysses, das reicht, die machen das schon, sondern wir als Community müssen auch gucken, dass das alles bezahlt wird und wenn man sich überlegt, wie groß die DSA-Redaktion ist,
ja, mittlerweile ist sie ziemlich gewachsen.
Also wie gesagt, solche Jahre, glaube ich, 2017, 18 so ein bisschen, wo man auch gemerkt hat, Sachen nicht rausgekommen sind oder Sachen lang verzögert waren. Und wenn es jetzt nicht gerade um Plastiksteine aus China geht, ist Ulysses eigentlich recht schnell. Also wenn du das siehst bei DSK, haben sie sich auch dazu entschieden, die werden jetzt das DSK-Sachen jetzt rausbringen und die Würfel und die Plüschkatze kommt halt später, weil sie halt einfach mal wieder in China irgendwo feststeckt. Und aber so Romane oder die Abenteuer, finde auch in letzter Zeit, wie die Romane, Abenteuer rausgekommen sind, fand ich eine klasse Sache. Also ich habe halt leider schon den faulen Frühling ja schon auf den KRK gehabt, aber gefühlt ist jetzt jede zwei Monate ein Abenteuer rausgekommen, weil ich mich jetzt nicht irre. Fauler Frühling, Fest der Feinde und jetzt ist doch Krallenspuren rausgekommen.
Ja, stimmt, Krallenspuren ist jetzt auch mit das Neueste.
Genau, und das finde ich schon. Und dazu noch Heldenwerke dazu rauskommen. Jetzt haben sie noch die sechsteilige Romanreihe, wo sie Gott sei Dank dazugelernt haben, gesagt haben, okay, wir schreiben die Romanreihe fertig und dann veröffentlichen wir sie. Ja. Ähnlich wie jetzt bei der Kampagne, wo sie sagen, ja, ist so gut wie alles fertig geschrieben. Wir hauen es jetzt, ich glaube, was haben sie gesagt, 2-3 Monate? Ich glaube, sie haben noch gar nichts zum Intervall gesagt, oder? Wie oft sie jetzt die Kampagne raushauen?
Das weiß ich nicht, da habe ich nicht so aufgepasst, nee.
Ich glaube auch nicht,
aber
ich freue mich jetzt zwischen zwei und drei Monate.
Ich freue mich jetzt unglaublich auf den Agrimat-Splitter, also das wird richtig, richtig
das gut. Das kommt ja auch noch,
stimmt, vor allem, bis im August, ja. Vor allem, weil so der ein oder andere Autor mitgearbeitet hat, von dem ich schon weiß, dass er geiles Zeug macht. Also ich denke da jetzt an Julian Hertel, der Holler die Waldfee, das wird richtig gut.
Ich freue mich, hat es schon das Glück, das Abenteuer zu haben auf den KRK, dass ihr jetzt alle auf der Redcon kommt. Und ihr kommt bitte alle auf die Redcon nach Limburg. Wenn ihr mich da sehen wollt und auf Rosti sehen wollt, kommt nach Limburg.
Ja, Berlin ist ja auch da, also geht halt hin, wo ihr wollt, aber wir beide sind auf der Limburg-Con und dann könnt ihr Hallo sagen, wenn ihr wollt.
Genau, da werdet ihr ein richtig geiles Abenteuer auch von ihm bekommen, was mega cool ist. Das sozusagen auch so ein bisschen angelehnter Splittermond, so ein bisschen gefühlt spielt. Also ist es Splittermond, ja. Nein, nicht Splittermond. Was haben wir gesagt? Splitterdämmerung. Splitterdämmerung. Nicht Splittermond, nein. Das böse Wort gesagt, oh Gott.
Ach, das ist kein böses Wort. Das ist genauso ein gutes System.
Hast du es gespielt?
Das System finde ich sogar noch viel besser als DSA. Okay. Mathematisch bin ich überhaupt kein Freund von 3W20. Das ist so eine Hassliebe. Aber ich bin ein unglaublicher Freund von Aventurien. Und habe mich dann eben auch mit dem System angefreundet, so nach und nach. Aber ja, also mit der Welt von Splittermond kann ich nicht so viel anfangen. Aber ich glaube,
ich finde halt schwierig, dass irgendwie alles Magier sind.
Ja, dadurch ist es auf alle Fälle gebalanced. Ne? Also das ist nicht so, dass du irgendwie nach 10.000 Abenteuerpunkten dir denkst, ja, ich habe irgendwie meinen Krieger, habe ich jetzt fertig, ich kann nichts mehr machen. Oder ich habe jetzt meinen Zuckerbäcker nach 1.000 AP irgendwie alles gemacht, habe irgendwie Kochen und Backen auf 12.000. Jetzt habe ich irgendwie keine Motivation mehr. Und bei Splittermond kannst du halt noch sagen, ja, dann mache ich jetzt irgendwie noch magisches Zuckerbacken.
Okay.
Das ist gebalanced und das ist eine unglaubliche Langzeitmotivation. Das finde ich ganz schön. Und das Kampfsystem mit den Ticks ist mal was ganz anderes. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht über Splittermond reden.
Nein, aber man kann es ja erwähnen. Wie gesagt, ich habe meine Heldenreise letzten Monate gemacht mit mehreren Systemen. Splittermond war nicht dabei. Ich habe einfach zu viel Angst vor diesen vielen Büchern gehabt. Weil ich kenne mich. Ich kaufe dir den Laden leer.
Das erste kannst du ja als PDF umsonst runterladen. Das ist das Grundregelwerk und Regionalspielhilfen auch. Also wenn du umsonst als PDF einsteigen willst, das geht schon ganz gut. Aber ja, ich will da jetzt auch gar nicht zu raten. Das muss jeder für sich selbst wissen.
Den drogensüchtigen Pen-and-Paper-Spieler darfst du sowas nicht bringen. Also ich habe auch so mit Dingen angefangen. Ja, ich hole mir Shadowrun. Ja, ich hole mir da München.
Ja,
warum sind es da 10 Shadowrun-Bücher in meinem Buchregal?
Ich hab jetzt auch eine neue Nadel für mich entdeckt, und zwar Warhammer 40k. Also die Pen-and-Paper-Sachen habe ich sowieso schon. Und ich wollte nie mit Tabletop anfangen und jetzt habe ich mir die Nadel gelegt und oh Junge, das macht
also,
so Bock.
Also das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ich muss so viel Geld jetzt für Tabletop ausgeben.
Ja, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, Frost, wenn ich jetzt nach links gucke, steht da keine unbemalte Armee von
du
Age
Sünde.
Of Sigmar. Nee,
oder
auch Underworld steht da nicht unbemalt. Nein.
Ja.
Nein, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Es war auch nicht so, dass ich einfach gedacht habe, oh, ich kaufe mir mal dieses D&D-Einsteigerbuch. Oh, wieso habe ich jetzt die komplette Verlagsreihe von Ulysses da stehen? Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt habe ich auch noch den Stranger Things Einsteiger-Set aus den USA importiert.
Oh, geil.
Ich sollte aufhören. Ja,
geil.
Das ist nicht gut.
Ja.
Also meine Frau, ich bin gespannt, wann sie das mitmacht. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt teilweise das Büro umbauen, weil da brauche ich jetzt noch 2 bis 3 Billy-Regale, sonst kommt mein ganzer Lego-Stuff und Zeug nicht mehr unter.
Ich muss jetzt auch neues Billy-Regal. Ich habe jetzt zwei große Aktenordner rausgeräumt und die müssen jetzt runter in den Keller und jetzt, ja, neues Billy-Regal. Wird Zeit.
Ja. Nee, es ist so, ich finde auch, Ulysses sollte mit Ikea so einen kleinen Vertrag eingehen, dass man ab einer gewissen Anzahl an Geld, das von Ulysses gezahlt, einfach so ein Billy-Regal so gratis bekommt, wie bei diesen,
nice.
bei diesen De Agostini-Dinger, kennst du ja irgendwie. Du kaufst irgendwie das erste Buch für 1 Euro. Und dann kostet jeder Säuerband 15 und dann kriegst du wie bei der 7. eine Kaffeetasse dazu.
Du musst einfach eine DSA-Flatrate aufmachen, bezahlst du irgendwie deine, ich sag mal, 30 Euro im Monat, kriegst dafür alle Bücher zugeschickt und wenn du nach einem Jahr dabei bist immer noch, dann kriegst du für Weihnachten ein Billy-Regal automatisch dazu, für deine 30 Euro Flatrate. Oder meinetwegen 40 Euro.
Markus, hör zu, wir haben hier gute Ideen. Du solltest einige dieser Ideen pitchen, aus meiner Sicht.
Genau, pitch das.
Genau, nee, also find ich genial. Und wenn wir jetzt beim Thema Geld sind, jetzt habe ich noch 2 Ankündigungen zu machen. Ja, der Nieselbeck kommt wieder mit seinen Podcasts nach Ewigkeiten zurück und dann verlangt er auch noch was. Nein, ich habe jetzt nur eine Patreon-Seite für euch mal gebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne was spenden. 1 Euro, gar nichts, es ist vollkommen irrelevant. Ich würde mir nur gern des Öfteren mal Fahrten nach Frankfurt mal eher genehmigen können, etc. Würde dann zum Beispiel jetzt lieben gerne auf die Berlin Redcon auch fahren. Aber meine Reisekasse und meine horrenden Ausgaben an Rollenspielbüchern lassen es nicht immer zu. Deswegen fände ich super, wenn ihr irgendwie 1 Euro reinwirft. ich habe mehrere Pledges gemacht. Ihr bekommt zum Beispiel ab einem halben Jahr dann eine aventurische Podcast-Kaffeetasse. Nach, glaube ich, einem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, kriegt ihr ein T-Shirt gratis und so weiter. Das ist nicht für euren, nicht zu eurem Schaden. Ihr werdet auch im Podcast dann in An- und Abspann erwähnt. Also wenn ihr das machen wollt, freue ich mich riesig drüber. Es soll sich bitte niemand gezwungen fühlen. Genauso dieser Get-Shirt-Shop ist eigentlich damit entstanden, dass ich jetzt auf der Redcon in aventurische Podcast-T-Shirts rumlaufen kann und mich die Leute nicht erst nach dem dritten Tag erkennen und sagen, hey, du bist doch der Mr. Turkleton, sondern ich soll mich gleich am ersten Tag erkennen können. Dann ist nicht so ein Stau am dritten. Nein, also ganz ehrlich, ihr könnt das gerne machen. Auch bei den T-Shirts kriege ich, glaube ich, 5 Euro pro T-Shirt zurück. Es wird auch mal Sales geben. Also wie gesagt, nehmt das bitte nicht als Zwang auf. Es ist einfach nur ein kleines Zubrot, dass ich mir vielleicht das Hosting damit refinanzieren kann oder sonstiges. Ich will es einfach mal ausprobieren. Wenn es überhaupt nicht ankommt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Ich nehme es auch niemandem böse, wenn er es nicht macht. Aber wenn ihr sagt, hey, wir finden den Podcast cool, er kommt jetzt hoffentlich auch wieder regelmäßig. Vielleicht will ich auch erst in 1-2 Monaten dann nachwerfen. Aber ich hoffe, dass es jetzt so funktioniert. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr da einfach mal eine Münze springen lässt. Finde ich eine super Sache. Sonst bitte Feedback einfach in die Rezensionen bei iTunes und auch gern unter dem Podcast. Auch zum Beispiel diese Webseite würde ich gern erneuern, dazu bräuchte ich aber auch ein bisschen Zeit. Und auch vielleicht den einen oder anderen Designer, der die einen oder anderen Banner macht, auch dafür würde das Geld aus Patreon benutzt werden. Das Geld aus Patreon wird explizit nicht benutzt, um Rollenspielbücher zu kaufen, dafür ist mein Gehalt da, sondern ist eigentlich wirklich so, um den Podcast stetig zu verbessern. Das war der Werbeteil. Jetzt kommt der Werbeteil von Frosty. Frosty, was kann man in nächster Zeit von dir erwarten? Wo soll man dich liken, klicken, teilen?
Ja, also ich habe auch Patreon, da will ich aber an dieser Stelle keine Werbung für machen, da finanziert lieber Turkleton oder Tim. Was mich viel mehr freuen würde, wäre auch eine Rezension bei iTunes. Da habe ich, wie gesagt, auch meinen Frostcast, wo ich dann Systeme und Welten vorstelle. Da einfach mal vorbeischauen, vielleicht gefällt euch ja die Stimme, vielleicht gefällt euch auch das, was ich da mache, da dann einfach mal schauen, kannst du auch verlinken, ich gebe dir dann nochmal den Link weiter und da dann eine Rezension und eine Bewertung da lassen, da würde ich mich viel mehr drüber freuen und alternativ ein Abo bei YouTube oder einen Daumen hoch bei YouTube, also das sind so die Sachen, die mich noch mit am meisten freuen, als wenn ich jetzt irgendwie einen Euro bei Patreon oder sowas bekomme. Also da schmeißt das dann lieber in den Kaffeetopf von Turkleton, von Tim.
Also ich kann euch nur raten, macht das bei Frosty auch, weil es gibt einen speziellen Feed mit Patreon-Only-Content. Das lohnt sich.
Genau, den habe ich auch.
Genau, nee, also von dem her, es hört sich immer doof an, wenn man nach Patreon fragt, aber es hilft halt wirklich ungemein. Weil wie gesagt, zum Beispiel das Hosting-Paket bei mir kostet 15 Euro im Monat für das Podigy. Es ist nicht schlimm, das selber zu zahlen, aber es hat so das Gefühl eines einfachen Dankeschön, wenn man sieht, so okay, mein Podcast-Projekt refinanziert sich zumindest hosting-technisch. Also das ist, glaube ich, das erste Goal, was ich gemacht habe, sind es, glaube ich, 15 Euro im Monat, wo ich gesagt habe, hey, es wäre einfach cool, wenn der Podcast sich selber trägt.
Ja, das mache ich ja auch. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre YouTube gemacht und ich würde jetzt gerne einen Podcast hosten mit eigener Website. Die Website kostet mich 10 € im Monat und ich mache das für euch. Also die YouTube-Sachen mache ich auch für uns, aber auch für euch. Und gerade jetzt dieses Podcast-Projekt mache ich dann für euch und das würde halt cool sein, wenn ihr mir, also die 10 Euro muss halt nicht jeder spenden, aber ich bezahle 10 € und wenn die Community das trägt, das würde mich einfach unglaublich freuen. Ja, es ist eine Wertschätzung.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich möchte auch niemanden, dass irgendjemand so, ja, ich habe kein Geld, aber ich finde Turkleton gut, ich gebe ihnen Patreon. Nein. Wenn du so jemand bist und du willst dann diesen Patreon-exklusiven Content haben oder irgendwas, schreib mir eine PN, du bekommst das trotzdem. Also mir ist das wichtig. Ich möchte nicht, dass sich irgendwelche Leute wegen mir irgendwie in Schulden stürzen oder sonst irgendwas. Es ist vollkommen legitim, wenn jemand was übrig hat und sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden Podcast hier mit Turkleton und Frosty gehabt. Cool, ich hätte auch einfach 3 halbe im Gasthof trinken können. Kriegen die Jungs das lieber? Das ist, mehr wollen wir gar nicht. Das ist alles cool. Und wie gesagt, ich freue mich viel mehr, wenn jemand auch in Limburg auf mich zukommt, so wie auf dem KK. Hey, du bist doch Mr. Turkleton. Das freut mich ungemein mehr. Das ist mit Geld nicht aufzuwiegen, ja. Wenn man sieht, dass man irgendwie Sachen created und nicht nur diese Download-Zahlen sieht und denkt sich, oh mein Gott, hören sich das viele an, sondern auch dann die Person kennenzulernen. Und das ist eigentlich das, was, weswegen ich dieses Projekt mache.
Ja, nee, das muss ich auch sagen. Also ich freue mich dann auch viel mehr darüber, dass ich dann die Leute kennenlerne, dass die auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch Frosty, ich habe dich in der Stimme erkannt, oder dass die einfach mal mit mir quatschen wollen. Also ich habe auch jetzt schon so viele Zusagen bekommen, auch so viele Leute, die dann zur Radcon Limbo kommen, weil ich da bin. Da denke ich mir auch so, ja, okay, die Karte kostet, ich weiß nicht, 20 Euro, ne, oder so für alle 3 Tage. Oder die schneiden sich dann da ein Wochenende aus ihren Rippen oder buchen dann ein Hotel oder sowas, obwohl sie das vorher nicht vorhatten, aber jetzt machen die das und wollen dann mich kennenlernen, die anderen kennenlernen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, einfach dann auch mit der Community dann auf der Radcon dann zu connecten.
Ja, und sie lohnt sich wirklich. Also muss ich sagen, ich war letztes Jahr zum ersten Mal da. Es ist eine Hammerveranstaltung und auch es gibt, wie gesagt, Spiele, die man anbieten kann. Dafür gibt es Würfel, dafür gibt es coole T-Shirts, also da lässt sich Ulysses nichts kosten. Ich freue mich zum Beispiel besonders auf Robert Colson, der kommt, der neue Marketing-Manager, der letztes Jahr schon da war, der größte DSA-Fan aus den USA ist da. Auf den freue ich mich, der fliegt von Nordamerika rüber, um sich einfach die Redcon privat anzugucken dieses Jahr. Und da freue ich mich zum Beispiel, es ist halt so ein bisschen Familienfestgefühl, also für mich ist das so ein kleines Familienfest, die Redcon.
Ja, das Gefühl habe ich eigentlich bei allen Rollenspiel-Cons, also ob das jetzt Drachenzwinger-Convention ist oder Nordcon oder die ganzen anderen, wie sie alle heißen, du lernst einfach Leute kennen oder kennst sie schon und umarmst dich und das ist einfach nur Familienfest, ist es, ganz ehrlich.
Das stimmt. Guck, wir haben noch einen super Bogen gemacht, von blutrünstigen, verführerischen Dämonen hin zu wir lieben unsere Fans. Das ist doch ein guter Abschluss.
Genau, dann haben wir die Splitter besprochen, wir haben so ein bisschen Borberat gemacht, wir haben dann Belkelel besprochen und wie wir da einen Schwarzmagier in einen Pakt treiben und einen neuen Dämon vorgestellt.
Richtig, und kauft alle das Pandemonium, das wird richtig klasse, was sie bisher schon davon gezeigt haben. Wird das, glaube ich, spaßig und es ist ja ein Quellenband, das heißt, er kostet irgendwie 30, 35 Euro, ich glaube 35 Euro.
Keine Ahnung.
Also ist auch nicht sehr teuer. Es ist kein Crowdfunding, es ist einfach nur ein cooles Buch, was sie rausbringen wollen, was ich mitgekriegt habe von Alex und den anderen. Die haben auch mega Spaß an diesem Buch gehabt. Es ist eher so ein Band wie die Tiergefährten, also da haben sie ihren Spaß dran gehabt und haben mal geguckt, wie weit können sie es treiben. Und das sagt immer, dass es sehr gute Bücher wären. Ich habe zum Beispiel auch Tiergefährten sehr gemocht. Und das merkt man, das ist so ein Herzensprojekt gewesen, dieses Pandemonium-Buch zu bauen. Deswegen, ich glaube, das wird richtig klasse.
Ja, gut. Das ist auch ein Abschluss.
Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und Frosty, dir gebühren die letzten Worte.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt als die dann doch irgendwie Nummer 6 mit dabei bin, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns beiden und wenn ihr wollt, dann können wir das natürlich auch mal wiederholen mit einem anderen Thema. Schreibt es einfach in die Kommentare, wo auch immer, bei iTunes, Spotify, ja, Foren. Wir lesen das und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.